Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich grüße Sie. Wir haben unser erstes Optimierungsverfahren kennengelernt letzte Woche in der Vorlesung. Wenn wir eine Funktion minimieren wollen, die möglicherweise von ganz, ganz vielen Parametern abhängt, also f von r auch n nach r, wir suchen das Minimum oder zumindest ein lokales Minimum von f, dann war eine recht natürliche Vorgehensweise, iterativ vorzugehen. Wir starten mit irgendeiner Startmäherung. Wenn zum Beispiel dahinter dem F steckt die Kosten von irgendeinem Bauteil, was hergestellt wird in einer Fabrik oder der Luftwiderstand von einem Auto, das gebaut wird, haben wir typischerweise eine Startmäherung, nämlich das Auto, das bisher produziert wird, das bisher beste, billigste Objekt, das die Firma herstellen kann. Dann überlegen wir uns eine Richtung, in die wir die Parameter verändern können, sodass das Ganze billiger herzustellen ist, weniger Sprit verbraucht, schneller fährt, die Insassen besser schützt das Auto, der chemische Reaktor vielleicht länger laufen gelassen werden kann oder mehr Chemikalien, mehr von den richtigen Chemikalien ausspuckt, und verändern unsere Parameter in die Richtung. Die natürlichste Richtung wäre minus der Gradient des Zielfunktionals, und das ist die Richtung, in die es lokal am steilsten bergab geht, in der linearen Näherung am steilsten bergab geht. Und wir haben festgestellt, dass wir die Schrittweite, wie viel wir in Richtung minus den Gradient zum Beispiel gehen können, dass es auch da irgendwo einen natürlichen Ansatz gibt. Mit dieser Trust-Region-Idee sind wir auf die Idee gekommen, dass wir sagen könnten, wir probieren es erstmal mit Schrittweite 1. Dann vergleichen wir, wie gut passt das, was wir, also da, wo wir sind, wie gut passt die erreichte Abnahme zu der vorhergesagten Abnahme. Und wenn das so halbwegs übereinstimmt, dann akzeptieren wir den Schritt. Und wenn das nicht halbwegs übereinstimmt, also wenn wir nicht mal zum Beispiel 1% der vorhergesagten Abnahme erreichten, dann sagen wir, okay, da stimmte was mit unserer linearen Vorhersage nicht. Das sollten wir dann auch der Suchrichtung wahrscheinlich besser nicht trauen, verwerfen den Schritt und machen das Ganze wieder von vorne. Ja, wieder von vorne heißt bei Amio-Regel und Gradientenverfahren, unsere Richtung ist festgelegt und wir halbieren dann entsprechend nur die Schrittweite, solange bis Amio-Bedingung erfüllt ist. Und wir haben gesehen, das Ganze funktioniert. Zumindest in einem gewissen Sinne können wir damit Konvergenz erreichen. Wir haben Konvergenz in dem Sinne, dass unsere Iterationsfolge, die Folge der Iterierten, die da rauskommt, die wird immer, immer besseren Zielfunktionalwert haben. Das heißt, dass die Parameterwerte, die sie rausbekommen, die sind immer, immer besser. Im Sinne dieses vorgeschriebenen Ziels, und sie erfüllt, dass alle Häufungspunkte stationäre Punkte sind. Das heißt, wenn etwas konvergiert in der Folge, dann gegen einen Punkt mit Gradient gleich 0. Das macht also große Hoffnung, dass das dann auch wirklich ein Minimum ist. Es kann passieren, das ist ein bisschen der pathologische Fall, dass diese Folge irgendwo auf einem Maximum, auf einem lokalen Maximum zufälligerweise landet, dann sieht Gradient ist 0 und dann an der Stelle aufhören würde. Das kann passieren, das ist nicht ausgeschlossen durch den Satz, aber allein dadurch, dass für die Folge garantiert ist, dass der Zielfunktionalwert immer, immer niedriger geht bei jeder Iterierten, ist das, was Sie in der Praxis typischerweise beobachten, ist, dass die Folge tatsächlich gegen ein Minimum, zumindest gegen ein lokales Minimum konvergiert. Und dieses typischerweise Beobachten, das möchte ich mit Ihnen noch rigoros machen, zumindest unter gewissen Zusatzannahmen, im Wesentlichen Konvexität, ist diese Präkonvergenz, wie wir das genannt haben, also zielfunktional wird immer besser und alle Häufungspunkte der Folge sind stationäre Punkte, das verwandelt sich in richtige Konvergenz gegen ein Minimum unter gewissen Zusatzvoraussetzungen, und das wäre die Folgerung 227. Ja, also unser Konvergenzresultat fürs Gradientenverfahren sagt nur, alle Häufungspunkte sind stationäre Punkte. Das heißt, damit ist erstmal nicht mal sichergestellt, dass es überhaupt, also dafür muss es nicht mal Häufungspunkte geben. Und der Fall kann auftreten. Stellen Sie sich eine lineare Funktion vor, also einfach so eine Ebene im dreidimensionalen Raum, zweidimensionale schiefe Ebene im dreidimensionalen Raum. Wenn Sie auf der mit Gradientenverfahren, mit Amio-Regel arbeiten, dann machen Sie einen Schritt in Richtung des steilsten Abstiegs, also gerade richtig schön die Ebene runter mit Schrittweite 1. Der wird akzeptiert, weil die lineare Vorhersage perfekt mit dem tatsächlichen Abstieg übereinstimmt. Das heißt, auf so einer linearen Funktion mit Gradientenverfahren, mit Amio-Regel, laufen Sie einfach in Richtung des steilsten Abstiegs beliebig weit runter. Das heißt, die Folge der Iterierten, die läuft einfach gegen unendlich und Sie haben überhaupt gar keinen Häufungspunkt. Das heißt, es könnte sein, es gibt gar keinen Häufungspunkt. Und die Frage, gibt es überhaupt einen Häufungspunkt, hängt erstmal damit zusammen, bleibt diese Folge der Iterierten, die da ist, bleibt die überhaupt beschränkt? Wenn die beschränkt bleibt, haben wir Häufungspunkte. Und die natürlichste Annahme, die uns garantiert, dass diese Folge beschränkt bleibt, ist, dass die zugehörige Niveaumenge beschränkt ist. Also sei C größer 0 so, dass die zugehörige Niveaumenge, also die Urbilder der Menge f hoch minus 1 minus unendlich c, also gerade die Menge aller x im R hoch n, sodass der Funktionswert kleiner gleich c ist, wenn so eine Menge beschränkt ist, das heißt, wenn es überhaupt nur eine beschränkte Menge von Parametern gibt, die uns ja, eine Kostenfunktional kleiner gleich c erlauben, das heißt, wenn es nur eine beschränkte Menge an Parametern gibt, die es erlauben, ein Auto mit dem und dem Luftwiderstand zu bauen oder mit dem und dem Spritverbrauch zu bauen, dann ist durch das Gradientenverfahren automatisch sichergestellt, dass wir in dieser Menge bleiben, denn das Gradientenverfahren sorgt ja dafür, dass das Zielfunktional immer mehr abnimmt. Das heißt, wenn unser Anfangswert, unser x0 in dieser Menge lag, liegt trivialerweise vom Gradientenverfahren auch alle weiteren Iterierten in dieser Menge. Das heißt, damit ist sichergestellt, dass die Iterierten in einer beschränkten Menge liegen und damit auf jeden Fall eine konvergente Teilfolge besitzen. Und wenn dann auch noch sichergestellt ist, dass in dieser Menge genau ein stationärer Punkt liegt, dann ist dieser stationäre Punkt das eindeutige globale Minimum von f. Und das Gradientenverfahren konvergiert gegen diesen Punkt. Und zwar für alle Startwerte, solange diese Startwerte nur am Anfang in dieser Menge gelegen haben. Also für alle x0 in dieser Niveaumenge. Also das heißt, wenn unsere Funktion so aussieht, dass alles, was unter einem gewissen Niveau liegt, dass das beschränkt ist und wir starten irgendwo in dieser Niveaumenge, ist durch das Gradientenverfahren sichergestellt, wir werden diese Niveaumenge hier nie mehr verlassen, denn das Gradientenverfahren stellt sicher, dass wir uns auf dem Funktionsgraphen nur nach unten bewegen, dass unsere F-Werte, unsere Funktionswerte, unsere Zielfunktionalwerte immer kleiner werden. Das heißt, wir können diese Menge auf keinen Fall mehr verlassen. Ja, Teil B insbesondere tritt der Fall auf für Konvexität. Und das kann man auf verschiedene Arten und Weisen formulieren. Ich möchte Ihnen drei davon anbieten. Also die erste Formulierung wäre, wenn das f konvex ist, was gilt dann? Nun ist f konvex, dann können wir sagen, dann terminiert Algorithmus 2 entweder nach endlich vielen Schritten an einem globalen Minimum oder aber es erzeugt eine Folge xn, n hat man immer die Dimension genannt, eine Folge xk, deren Häufungspunkte globale Minima sind. Und stellen Sie sich das ruhig so vor, dass es eine ganze Menge globale Minima geben kann. Also es ist sichergestellt, wenn ihr, also unser Algorithmus 2, Gradientenverfahren mit Amio-Regel, wir wissen, Häufungspunkte sind stationäre Punkte und wir wissen, die Funktionswerte gehen immer, immer mehr bergab. Wir haben im Rahmen von dem Beweis gesehen, als wir das bewiesen haben, haben wir gesehen, dass wenn es überhaupt einen Häufungspunkt gibt, dann sorgt das schon dafür, dass die Funktionswerte, die Zielfunktionalswerte von der kompletten Folge konvergieren. Das heißt, alle Häufungspunkte, die wir haben, müssen denselben Zielfunktionalswert haben. Jetzt kann es aber ja sein, dass die Funktion ganz, ganz viele globale Minima hat. Selbst im Fall, dass die Funktion konvex ist, können Sie sich vorstellen, wir sind wieder so eine Funktion vom Zweidimensionalen in den Eindimensionalen. Es könnte sein, dass die auf einer kompletten Linie, auf so einer kompletten eindimensionalen Untermenge globales Minima hat, dass die einfach auf dieser eindimensionalen Menge konstant ist. Und jetzt könnte es durchaus sein, dass Ihr Algorithmus, dass der sich so ein bisschen diese eindimensionale Menge entlang hangelt. Das heißt, dass sie zwar immer tiefer gehen, dass auch die Häufungspunkte alle globale Minima sind, aber es könnte ja einfach ganz, ganz viele globale Minima geben und auch nicht nur viele globale Minima in dem Sinne von, wir gehen runter, hoch und wieder runter, sondern es kann auch ganz, ganz viele globale Minima geben in dem Sinne, wir sind schon ganz unten und dann gibt es irgendeine Richtung, die hält uns einfach auf dem globalen Minima. Und das ist etwas, wo das Gradientenverfahren da nicht verhindern kann, dass es unter Umständen ja eben nicht an einem Punkt bleibt, sondern sich entlang dieser globalen Minima-Strecke noch bewegt. Das Ganze ist aber ausgeschlossen, wenn wir noch zusätzlich annehmen, dass das Minimum eindeutig ist. Also Teil C ist F konvex und besitzt F ein eindeutiges Minimum, dann konvergiert die Folge aus Algorithmus 2 für jeden Startwert gegen das globale Minimum. Teil D insbesondere ist das der Fall, wenn F strikt konvex ist und überhaupt ein Minimum besitzt. Also dann konvergiert die Folge aus Algorithmus 2 Gradientenverfahren mit Amiot-Regel für jeden Startwert gegen das globale Minimum. Also das sind, wenn Sie so wollen, die beiden Traumfälle der Optimierung, wenn Sie ein Zielfunktional haben, was strikt konvex ist, von dem Sie wissen, es gibt auf dem Minimum, dann ist sichergestellt, das Gradientenverfahren konvergiert auch tatsächlich gegen das Minimum. Und ich habe bei C und D immer die Kurzformulierung genommen, also wir sagen, die Folge konvergiert dagegen und was damit immer implizit gemeint ist, es könnte sein, dass die Folge auch einfach nach endlich vielen Schritten abbrecht und eben entsprechend auf dem Minimum schon ist. Also unter Konvergenz verstehen wir an der Stelle auch immer abbrechen nach endlich vielen Schritten da drauf. Also eine endlich abbrechende Folge, würden wir auch sagen, die konvergiert eben gegen den Punkt, wo sie endlich abgebrochen hat. Ja, beweisen wir das Ganze. Im Wesentlichen ist das die Aussage, die wir gezeigt haben über Gradientenverfahren mit Amiot-Regel. Funktionswerte nehmen ab. Die Folge hat Häufungspunkte, die alle stationäre Punkte sind. Zusammen mit diesem kleinen technischen Hilfssatz, den wir letzte Woche noch gezeigt haben, der es uns ermöglicht, von Häufungspunkten auf Grenzwert der ganzen Folge überzugehen. Wir hatten gesehen, das war das Lemma 226. Wir hatten gezeigt, wenn wir diese Eigenschaft haben, dass alle Häufungspunkte derselbe Punkt sind und noch ein bisschen stärker, also wenn jede Teilfolge einer Folge eine gegen immer denselben Wert konvergente Teilteilfolge besetzt. Das heißt, wenn Sie aus jeder Teilfolge, die Sie sich nehmen, immer eine konvergente Teilfolge extrahieren können und alle Grenzwerte, die da rauskommen, immer derselbe Wert sind, dann muss schon die ganze Folge konvergieren. Und insbesondere heißt das, wenn Sie eine beschränkte Folge haben, die überhaupt nur einen einzigen Häufungspunkt und alle Häufungspunkte sind derselbe Punkt, dann muss die komplette Folge schon konvergiert sein. Und damit können wir das zeigen. Also Teil A. Angenommen, die Niveaumenge ist beschränkt und es gibt in ihr einen stationären Punkt. Dann folgt erstmal, dass dieser stationäre Punkt, also genau ein stationärer Punkt, dann folgt erstmal, dass dieser stationäre Punkt das globale Minimum sein muss. Warum ist das der Fall? Nun, wir haben unsere Funktion f. Und wir hatten ja mal vorausgesetzt für den ganzen Abschnitt, dass f C1 ist, also insbesondere das f stetig. Und wenn f stetig ist und die Niveaumenge ist beschränkt, die ist offensichtlich auch abgeschlossen, weil Urbild von einer stetigen Funktion und von einer abgeschlossenen Menge. Das heißt, diese Niveaumenge da ist kompakt. Also f stetig, f hoch minus 1, Urbild von diesem Intervall ist beschränkt und abgeschlossen, also kompakt. Das heißt erstmal, f nimmt auf dieser Menge sein Minimum an. Das heißt, es gibt mindestens einen Punkt in dieser Menge, wo das F minimal ist, unter allen Punkten aus dieser Menge. Nun, wenn es ein Minimum ist, dann ist es also dann bedeutet das aber, dass wir einen stationären Punkt haben. Denn das F ist auf ganz R hoch N definiert. Jedes Minimum in dieser Menge ist erstmal offensichtlich, machen wir es vielleicht so, erstmal so rum, also jedes Minimum auf dieser Menge ist erstmal offensichtlich auch ein globales Minimum von F. Also weil wenn wir einen Punkt haben, wo das F minimal ist auf dieser Menge, das heißt unter allen Punkten, wo F nicht größer ist als C, haben wir das Minimum gefunden. Dann heißt das insbesondere, dass dieses Minimum kleiner hat einen Funktionswert, der kleiner gleich C ist. Außerhalb der Menge ist F ja größer als C. Das heißt, wenn wir ein Minimum haben auf dieser Menge hier, dann ist außerhalb von dieser Menge, ist die Funktion ja sowieso größer als innerhalb der Menge. Das heißt, müssen wir noch jedes solche schreiben, weil wir wissen noch nicht, wie viele wir haben. Jedes solche Minimum, also mit solche meine ich, jedes Minimum auf dieser Minimummenge ist offenbar auch globales Minimum von F. Nun ein globales Minimum von F, dafür würde sogar ein lokales reichen. Jedes lokale oder globale Minimum von F ist automatisch auch ein stationärer Punkt, hatten wir nachgerechnet. Wenn es kein stationärer Punkt wäre, dann könnten wir ein Stück weiter runterlaufen. Also das heißt, globales Minimum von F, das heißt, und damit insbesondere ein stationärer Punkt. Nun, und wir hatten vorausgesetzt, dass es überhaupt nur einen stationären Punkt gibt in dieser Menge hier. Und das bedeutet also, es kann keine mehreren Minima geben. Es kann keine mehreren Minima geben auf dieser Menge, weil jedes dieser Minima wäre ein stationärer Punkt. Also damit ist gezeigt, es existiert genau ein Minimum von F in dieser Menge und damit genau ein globales Minimum von klein f. Ja, denn dieses Minimum ist globales Minimum, außerhalb kann es keine anderen globalen Minima geben. Okay, also das heißt, unter dieser Bedingung, dass in dieser Niveaumenge beschränkt unterliegt ein stationärer Punkt drin, heißt automatisch, wir haben ein eindeutiges globales Minimum. Und es liegt auch in dieser Niveaumenge natürlich. Dann ist die Behauptung, der stationäre Punkt ist das eindeutige globale Minimum von F, haben wir damit gezeigt. Noch zu zeigen, das Gradientenverfahren konvergiert gegen dieses Minimum, wenn wir denn nur starten in der Niveaumenge. Also warum tut es das? Nun, wir wissen, unser Gradientenverfahren erzeugt uns eine Folge, die Funktionswert immer weiter runter geht. Das heißt, Gradientenverfahren, die Iterierten vom Gradientenverfahren bleiben in dieser Niveaumenge drin. Das ist Satz 225a. Dass der Funktionswert immer mehr abnimmt, heißt, Iterierte des Gradientenverfahrens immer mit Annäherungsregel liegen alle in unserer Niveaumenge f hoch minus 1 minus unendlich bis c, falls x0 darin lag. Ja, und das bedeutet aber, wir haben eine Folge von Iterierten, wir haben eine Folge, die liegt in einer beschränkten Menge. Jeder Häufungspunkt dieser Folge ist ein stationärer Punkt und damit dieses globale Minimum hier. Das heißt, wir haben eine Folge, die liegt in der beschränkten Menge und die Häufungspunkte dieser Folge sind alles derselbe Punkt, nämlich dieses globale Minimum. Und dann können wir also unser Lemma benutzen von letzter Woche und sagen, wenn wir eine Folge haben, beschränkt, und es gibt nur einen Häufungspunkt, dann ist die ganze Folge schon konvergent und der Häufungspunkt auch wirklich der Grenzwert. Also Iterierte des Gradientenverfahrens liegen alle hier drin. Und Satz 225b sagt, alle Häufungspunkte der iterierten Folge sind stationäre Punkte und damit das eindeutige globale Min. Und dann war das Lemma 226b von letzter Woche, beschränkte Folge, alle nur ein Häufungspunkt, das heißt die Folge iterierten Folge konvergiert gegen das globale Min. B, C und D sind dann letztlich Umformulierungen und diese Eigenschaften der Konvexität benutzt. Teil B ist im Wesentlichen das Gleiche. Wir hatten Teil B, wenn wir Konvergenz, wenn wir Konvexität haben, was haben wir dann noch behauptet, also terminiert entweder nach endlich vielen Schritten an einem globalen Minimum oder es erzeugt eine Folge, deren Häufungspunkte globale Minima sind. Das heißt, der Unterschied zu dem, was wir schon gezeigt hatten, war, wir hatten gezeigt, es terminiert entweder an einem stationären Punkt oder aber es erzeugt eine Folge, wo die Häufungspunkte stationäre Punkte sind. Nun, aber wir hatten ja auch gezeigt, für konvexe Funktionen sind stationäre Punkte immer globale Minima. Das heißt, die stationären Punkte, an denen wir stoppen können oder die wir als Häufungspunkte erhalten, sind bei konvexen Funktionen automatisch schon unsere globalen Minima. Also B folgt aus Satz 219c, da hatten wir das gezeigt. Da hatten wir nämlich gezeigt, jeder stationäre Punkt ist für eine konvexe Funktion automatisch ein globales Minimum. Also damit folgt die Behauptung. Aus Satz 225, wo wir gezeigt haben, dass eben die Häufungspunkte stationäre Punkte sind. Ja, Teil C, angenommen wir sind konvex, dann gilt also das schon mal aus Teil B und besitzt F ein eindeutiges Minimum noch dazu. Nun, warum konvergiert dann die ganze Folge gegen das globale Minimum? Das folgt einfach aus Teil A, denn wir hatten gezeigt, wenn die Funktion konvex ist, stetig hatten wir auch vorausgesetzt, sowieso als globale Voraussetzung an das F. Wir hatten gezeigt, wo war das? In Satz 220 hatten wir gezeigt, wenn eine Funktion konvex ist und stetig, dann sind alle Niveaumengen automatisch beschränkt. Das heißt, sind wir in Teil C, dann sind wir automatisch in dem Fall, dass unsere Niveaumengen automatisch beschränkt sind. Außerdem wissen wir, oder haben wir vorausgesetzt, dass f ein eindeutiges Minimum besitzt. Wir hatten gezeigt, dass stetige, dass konvexe Funktionen, da sind die stationären Punkte sind automatisch Minima. Das heißt, wir haben den Fall, dass Niveaumengen sind beschränkt und es kann auch nicht mehr als einen stationären Punkt geben, weil jeder stationäre Punkt wäre ja ein Minimum. Das heißt, wir sind im Fall Niveaumengen beschränkt, es gibt nur einen stationären Punkt. Ja, und damit folgt aus Teil A, dass die ganze Folge gegen das globale Minimum konvergiert. Also C, Satz 22 sagt uns, alle Niveaumengen beschränkt. Satz 219c wieder, alle stationären Punkte sind Minima, also insbesondere es gibt nur einen stationären Punkt. Und dann folgt die Behauptung aus A. Und Teil D ist dann wieder, wenn Sie so wollen, eine ganz kleine Variante von Teil C. Wenn die Funktion konvex ist und ein eindeutiges Minimum besitzt, das ist insbesondere dann erfüllt, wenn f strikt konvex ist und ein Minimum besitzt, denn wir hatten gezeigt, wenn die Funktion strikt konvex ist, dann kann es nicht mehr geben als ein Minimum. Also bei einer konvexen Funktion, die kann immer noch mehrere Minima haben, stellen Sie sich eine Funktion vor, die geht auf 0 runter und bleibt dann eine ganze Zeit lang auf 0 und geht dann wieder hoch. Die ist konvex, aber nicht strikt konvex. Das heißt, bei den konvexen Funktionen könnte es sein, es gibt mehrere Minima. Bei den strikt konvexen Funktionen kann es nicht mehrere Minima geben, da gibt es höchstens eins. Es könnte aber sein, dass es gar keins gibt. Denken Sie an sowas wie 1 durch x für die positiven Zahlen. Das ist strikt konvex, aber besitzt kein Minimum. Das heißt also, strikt konvex plus die Forderung, es gibt ein Minimum, sorgt dafür, dass wir in dem Fall sind konvex und es gibt höchstens ein Minimum, also es gibt ein eindeutiges Minimum. Also Teil D folgt aus C mit Satz, das war 219b, der uns sagte, strikt konvexe Funktionen besitzen, f besitzt höchstens ein Minimum und dann folgt die Behauptung aus C. Ja, das bedeutet also, unser Gradientenverfahren mit Amiot-Regel funktioniert für konvexe, strikt konvexe Funktionen unter geeigneten Annahmen, dass ein Minimum existiert oder höchstens ein Minimum existiert, funktioniert das Ganze wunderbar und wir haben wirklich Konvergenz. An der Stelle, das ist immer so, in der Numerik gibt es typischerweise häufiger diese Stellen, wir haben ein Problem, wir überlegen uns den ersten naiven Ansatz für das Problem. Dieser Ansatz hier war noch nicht mal ganz naiv, also Gradientenrichtung ist, wenn Sie so wollen, naiv, in Richtung minus den Gradienten zu gehen, das ist eine sehr natürliche Sache. Die Amiot-Regel ist schon ein bisschen komplexer, da muss man sich zumindest schon Gedanken machen, diese Trastwitschen-Idee. Wir vergleichen tatsächliche Abnahme mit vorhergesagter Abnahme und entscheiden danach, ob unser Schritt vielleicht zu lang war oder nicht. Aber nachdem wir das gemacht haben, und wir sind jetzt irgendwo in der dritten, vierten Woche der Vorlesung, haben wir jetzt unser erstes Verfahren, das können Sie in der Praxis anwenden. Also wenn Ihnen jemand sagt, wir haben hier dieses Problem, finden wir das Minimum davon, dann können Sie das Gradientenverfahren mit Amiot-Regel programmieren. Alles, was Sie dafür brauchen, ist von dem Anwender ja, den Code, der Ihnen das F auswertet. Und stellen Sie sich das nicht vor als eine Funktionsvorschrift. Wir nehmen das natürlich in unserem Beispiel, nehmen wir als F ganz oft irgendeine Funktionsvorschrift, die Sie dann vielleicht plotten können im eindimensionalen oder im zweidimensionalen, damit wir das irgendwo grafisch veranschaulichen können. Aber stellen Sie sich dahinter eine Blackbox vor. Also der Anwender hat ein F und dieses F ist irgendeine große Simulation, viele, viele partielle Differentialgleichungen gleichzeitig gelöst mit ganz, ganz vielen Parametern. Irgendein Supercomputer rechnet eine Woche lang und dann ist dieses Auto einmal komplett durchberechnet und der Luftwiderstand von dem Auto berechnet oder die Wettervorhersage berechnet oder irgendwo die Finanzmärkte so simuliert, dass sie den Wert von ihrem Portfolio kennen. Also stellen Sie sich vor, was Sie kriegen von dem F ist wirklich eine Blackbox. Sie können da Ihr XK reingeben und der Anwender hat Ihnen ein Programm zur Verfügung gestellt, was Ihnen F von XK ausrechnet. Und stellen Sie sich vor, der Anwender hat Ihnen ein Programm gegeben, das Ihnen Gradient F von XK auch ausrechnet. Wenn Sie das gar nicht haben, könnte man überlegen, damit irgendwo mit finiten Differenzen dran zu gehen. Aber bleiben wir ruhig bei der Vorstellung. In vielen Fällen ist das so, dass Sie auch den Gradienten von F gut unter Kontrolle kriegen. Also Sie haben ein Programm, das kann Ihnen F auswerten, das kann Ihnen Gradient F auswerten. Das ist alles, was Sie brauchen, um dann darüber Ihren Optimierungscode zu stricken. Denn damit können Sie jetzt Ihr Gradientenverfahren implementieren mit Amiot-Regel, starten mit einem Startwert, den kriegen Sie vom Anwender oder Sie wählen ihn eben selber, irgendwo, weiß nicht, x gleich 0 zum Beispiel, wenn Ihnen erstmal nichts Besseres einfällt und die Parameter sonst erstmal keine Bedeutung für Sie haben. Ja, starten also an einem Punkt und lassen Ihr Gradientenverfahren mit Amiot-Regel laufen und dann läuft dieses Verfahren und gibt Ihnen eine Folge von Iterierten aus, wo auf jeden Fall der Anwender mit jeder Iterierten ist der glücklicher, weil jede Iterierte ist für ihn ein Auto mit geringerem Luftwiderstand, ein Portfolio mit mehr Rendite oder mit weniger Risiko oder irgendwo eine niedrigere Kosten, um irgendetwas zu produzieren. Und Sie haben die Sicherheit, wenn Ihr Programm irgendwo ja, stationär wird, also wenn sich Ihre Iteriertenfolge immer weniger verändert, wenn Sie da an einem Häufungspunkt angelangt sind, dann ist das auch wirklich ein lokales Minimum. In der Umgebung von diesen Parameterwerten geht es auch nicht besser. Also an der Stelle ist die Frage, warum wir die Vorlesung nicht beenden und nach Hause gehen und das Semester vorzeitig beenden und frühe Weihnachtsferien anfangen. Und das möchte ich Ihnen gerne begründen. Zumindest hier an der Tafel so ein bisschen Handwaving zeigen und ausführlich sehen Sie das dann auf dem Übungsblatt, was heute erscheint. Also jetzt nur so eine Nachteile des Gradientenverfahrens in Form von 1-2 Skizzen. Also warum sind wir an der Stelle nicht fertig mit der Optimierung? Warum sollte man überhaupt noch über andere Verfahren nachdenken? Nun, stellen Sie sich vor, Sie wenden Ihr Gradientenverfahren an auf die einfachstmögliche Funktion, die Sie haben und die noch ein Minimum besetzt. Also einfachstmöglich wäre, weiß nicht, konstant wäre langweilig für Minimierung, linear macht uns Probleme mit Minimierung, weil es kein Minimum besitzt. Also nehmen wir uns eine quadratische Funktion. Und nehmen die quadratische Funktion gleich im mehrdimensionalen, aber so, dass ich sie noch zeichnen kann, also f von R2 nach R. Und stellen Sie sich vor, Sie hätten also jetzt diese Funktion f von R2 nach R und die ist quadratisch. Auf dem Übungsblatt haben Sie das dann wirklich schön in Formeln, aber vielleicht haben Sie es in der linearen Algebra sogar schon gemacht. Also je nachdem, bei wem Sie lineare Algebra gelernt haben, charakterisiert man da alle quadratischen Funktionen, zumindest mit den sogenannten Quadriken. Und was da zum Beispiel rauskommt, der eine wichtige Fall ist, dass die Quadriken so aussehen, dass die Höhenlinien gerade Ellipsen sind. Wenn Sie das nicht gehört haben, dann stellen Sie sich einfach so eine Funktion vor, eine standardquadratische Funktion, sagen wir von x, y nach z, dann wäre so eine standardquadratische Funktion sowas wie x² plus y² gleich z². Dann wären die Höhenlinien offensichtlich gerade Kreise, x² plus y² gleich konstant, wäre gerade so ein Kreis. Und wenn Sie da jetzt noch Zahlen mit reinbringen und zum Beispiel sagen, die Funktion wäre x² plus 10y², dann wird das bedeuten, Sie haben keinen Kreis mehr, sondern die eine Richtung, Sie haben einen Kreis, wo die eine Richtung anders skaliert würde als die andere Richtung und damit kriegen Sie eine Ellipse raus. Also nehmen wir uns zum Beispiel sowas wie f von x gleich x Quadrat und dann schreibe ich es hier mit den Klammern rein, dann kann ich es gleich leichter zeichnen, x Quadrat plus 2y Quadrat. Ja, gleich sowas wie 4y Quadrat. Dann heißt das also, meine Höhenlinie sieht so aus, dass wenn ich mit x, also wenn hier irgendwo mein Nullpunkt ist und ich gehe mit x auf 1 oder minus 1, dann erreiche ich dieselbe Höhe, wie wenn ich mit y auf 1 Viertel oder minus 1 Viertel gegangen wäre. Also y gleich hier vielleicht so 1 Viertel und minus 1 Viertel, also diese vier Punkte hier würden die gleiche Höhe ergeben und die Höhenlinien wären gerade Ellipsen, die entsprechend hier so rumgehen. Das Ganze für andere Werte gibt dann entsprechend größere und kleinere Ellipsen. So, und jetzt stellen Sie sich vor, Sie laufen hier mit dem Gradientenverfahren lang und das ist ja wirklich eine ganz einfache Funktion. Und was Sie dann beobachten, und weil das so wichtig ist, haben Sie das wirklich, kriegen Sie das wirklich auf dem Übungsblatt zum Nachprogrammieren und auch zum analytisch Nachrechnen. Was dann passiert ist, Sie sehen es vielleicht schon, wenn ich hier die Ellipse sehr mir überlege, dass ich die sehr langgezogen male, dann ist die Gradientenrichtung, die wäre zum Beispiel hier. Also die Gradient würde senkrecht auf den Höhenlinien stehen. Und das heißt aber, die Gradientenrichtung, die zeigt nicht wirklich schön zu dem Minimum, was hier beim Nullpunkt wäre, sondern die Gradientenrichtung zeigt eigentlich ein ganzes Stück an diesem Minimum vorbei. Und was Sie beobachten, und Sie werden es auf dem Übungsblatt nachprogrammieren, was Sie beobachten ist, dass Sie wirklich am Minimum vorbeilaufen. Das habe ich blöd gemalt an der Stelle. Lassen wir das ein bisschen früher enden. Dann stellen wir uns vor, hier kommt irgendwo die nächste Höhenlinie. Sagen wir, wir laufen irgendwo bis hier. Ja, ich male Ihnen das nochmal ein bisschen extremer an der Stelle, damit ich es leichter malen kann. Wie gesagt, die schönen Bilder erzeugen Sie sich selber. Ja, und jetzt stellen wir uns vor, für den Moment, wir würden nicht AMIO-Regel, ist schwer zu zeichnen, weil ich weiß ja nicht, wann mein AMIO akzeptiert. Das können wir noch nachrechnen, aber das können wir schwer zeichnen. Also nehmen wir fürs Zeichnen, nehmen wir für den Moment an, wir würden nicht AMIO-Regel nehmen, sondern wir hätten die Möglichkeit zu sagen, wir nehmen in die Richtung, in die wir laufen, laufen wir wirklich so lange, wie es bergab geht. Wenn wir das machen würden, dann würden wir also, wenn es die Höhenlinie von so einem Gebirge sind, dann würden wir also laufen und dann würden wir hier irgendwo an eine Höhenlinie stoßen und diese Höhenlinie, sobald wir an die gestoßen sind, laufen wir wieder von der weg. Das heißt, bis hierhin wird es bergab gehen und ab hier wird es wieder bergauf gehen. Angenommen, unsere AMIO-Regel würde so perfekt funktionieren, dass wir wirklich genau den Punkt erwischt hätten, bis zu dem es bergab geht und danach geht es nicht mehr weiter. Wenn Sie probieren, das mit und das nachzumalen, machen Sie es nicht. Machen Sie lieber die Programmieraufgabe und lassen Sie sich das Ganze vom Computer schön malen, dann haben Sie auch wirklich das richtige Bild. Ja, angenommen, Sie laufen also bis hier, dann sind Sie hier an der nächsten Ellipse und an der nächsten Ellipse passiert genau dasselbe Problem. Sie laufen nämlich wieder am Minimum vorbei und laufen entsprechend wieder schräg runter. Und was Sie dann beobachten am AMIO-Verfahren, Sie werden es recht eindrucksvoll sehen auf dem Übungsblatt, Sie konvergieren zwar gegen das Minimum, also wir sind hier im Fall strikt konvex, wir haben ein Minimum, das heißt wir haben wunderschöne Konvergenz, für jeden Anfangswert konvergiert AMIO-Gradientenverfahren mit AMIO-Regel gegen das eindeutige Minimum. Aber wie konvergiert es? Es konvergiert in etwa so. Also es konvergiert in einer ganz, 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 ganz langen Zickzacklinie. Und das ist, wenn Sie das programmieren für dieses zweidimensionale Beispiel, um sich die Bilder auszugeben, ist das nicht wirklich schlimm, dass das diese Zickzacklinie macht. Diese Zickzacklinie bedeutet nämlich, dass Ihr Programm dann eben, weiß nicht, anderthalb oder zwei Sekunden braucht, um hier irgendwie 100 Iterationen zu machen, um in der Zickzacklinie reinzugehen. Aber wenn wir an die Anwendung denken, dass Sie da ein hochdimensionales Problem haben, denken wir zurück an die Motivation zum Beispiel, das werden wir Ihnen auch dem Übungsblatt noch geben, als Beispiel auch zum Beispiel diese Minimalflächen, wo Sie an ganz, ganz vielen Punkten ausrechnen möchten, wie hoch ist denn da die Minimalfläche. Und jeder Punkt auf der Minimalfläche, also jeder Diskretisierungspunkt gibt Ihnen einen Parameter, nämlich die Höhe. Denken Sie an Dinge wie die Computertomographie, jedes Pixel des Patienten braucht einen Absorptionswert, einen Grauwert, um am Ende das Bild zu machen. Das heißt, Sie haben so viele Unbekannte, wie Sie Pixel haben. Oder Sie haben so viele Unbekannte, wie Sie mögliche Finanzprodukte haben in der Welt, die Sie kaufen könnten als Fondsmanager. Das heißt, wenn Sie eine ganz, ganz hochdimensionale Funktion haben, typischerweise dann dazu eine Funktionsauswertung, die sehr, sehr teuer ist, weil diese Funktionsauswertung all diese Parameter nehmen muss und dann irgendeine komplexe Berechnung damit machen muss. Dann heißt jedes dieser Zickzacklinien, an jedem Punkt, wo Sie ankommen, müssen Sie F auswerten, Gradient auch auswerten, F auswerten, Gradient F auswerten, F auswerten, Gradient F auswerten. Wenn Ihr F eine einfache Funktion ist wie die hier, dann dauert F auswerten Millisekunden. Das ist irgendwie das Speicher hin und her schieben, dauert da schon fast länger als die Funktion auszuwerten. Das heißt, wenn Sie hier irgendwie 100.000 Iterationen brauchen für die Funktion, dann stört Sie das nicht wirklich. Da warten Sie nicht drauf. Wenn aber Sie eine Funktion haben, die Ihnen der Anwender gibt und dahinter steckt ein Supercomputer, der rechnet eine Woche, dann ist es ein Problem, wenn Sie sich im Zickzack annähern. Denn wenn Sie sagen würden, ich brauche eine Woche, um hier hinzukommen, 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 eine Woche, 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 dann fragen Sie sich, warum gehe ich nicht gleich in den Nullpunkt? Und umso schlimmer ist die Sache, ich meine, Sie können natürlich sagen, okay, es ist halt so, das Programm braucht ebenso lange, die Numerik braucht ebenso lange, dann müssen wir eben schnellere Computer kaufen. Aber das Beispiel, was wir hier haben, das ist ja kein besonders pathologisches. Das ist eine quadratische Funktion und von solchen quadratischen Funktionen, auch das werden Sie auf dem Übungsblatt dann sehen, von diesen quadratischen Funktionen kennen wir immer das Minimum. Das heißt, das Minimum könnten wir analytisch noch ausrechnen. Wir haben da also einen Fall, wir könnten das Minimum analytisch ausrechnen mit Zettel und Stift. Unser Verfahren konvergiert dagegen, aber braucht ganz, 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 ganz viele Schritte für etwas, was jemand mit Zettel und Stift in einem Schritt hätte ausrechnen können. Das heißt, der ganz naheliegende Gedanke ist, warum ändern wir unser Verfahren nicht so ab, dass es schlauer ist? Bisher nimmt unser Verfahren irgendwie diese linear approximierte Richtung. Schon bei quadratischen Funktionen ist die Richtung nicht besonders toll. Warum gehen wir nicht einen Schritt weiter? Ja, und gehen bei diesem Problem gleich zum Minimum. Man könnte es ja analytisch ausrechnen. Ich könnte meinem Verfahren ja mitgeben, guck, ob das ein quadratisches Problem ist. Wenn es ein quadratisches Problem ist, spring direkt zum Minimum. Oder ein bisschen komplexer gedacht. Im Moment ist unser allgemeiner Ansatz, wir haben unser kompliziertes Problem, minimieren eine nichtlineare Funktion. Das können wir nicht analytisch lösen im Allgemeinen. Also approximieren wir bisher unsere nichtlineare Problem durch ein lineares Problem, lineare Taylor-Approximation. Neben davon das Minimum in einem gewissen Trust-Region-Radius. Stattdessen könnten wir auch sagen, nimm das ursprüngliche nichtlineare Problem, approximiere es quadratisch und nimm das Minimum der quadratischen Approximation. Das würde erstmal genauso, also wäre ein ganz, ganz kanonisches Verfahren, würde so aussehen, Sie nehmen sich Ihre Funktion, stellen das zugehörige quadratische Taylor-Polynom auf, das hatten wir jetzt schon ganz oft an der Tafel, eben nicht nur ein Gradient noch dabei, sondern auch Hesse-Matrix dabei, und dann nehmen wir eben davon das Minimum, das ist ganz leicht auszurechnen, da müssen wir einmal die Hesse-Matrix invertieren, im Wesentlichen ist das sowas wie Hesse-Matrix hoch minus 1 mal Gradient, und es gibt wirklich eine ganz einfache Formel, die Ihnen sagt, was wäre das Minimum von der quadratischen Funktion. Das heißt, die kanonische Fortsetzung der Vorlesung würde jetzt so aussehen, wir machen das Ganze nicht mehr so, dass wir sagen, wir nehmen den Gradientenrichtung, weil die Gradientenrichtung ist bei quadratischen Problemen schon nicht mehr so gut, sondern die kanonische Fortsetzung der Vorlesung würde jetzt so aussehen, okay, und das, was wir beim Gradientenverfahren mit der linearen Taylor-Näherung gemacht haben, das machen wir jetzt mit der quadratischen Näherung. Ersetze f durch die quadratische Ernährung, nehme entsprechend das Minimum der quadratischen Näherung und dann brauchen wir noch nicht mal so etwas wie einen Trust-Region-Radius, denn die quadratische Näherung, die hat ja ein Minimum. Ja, das Ganze, das werden wir auch machen. Aber wir werden das nicht sofort jetzt machen, sondern wir werden das ein Stückchen später machen. Und was wir, denn wir werden dabei ein Problem feststellen, wenn wir das so machen, so naiv, dann ist das etwas, das funktioniert. Und auch das kann ich jetzt schon vorwegnehmen. Was da rauskommt, ist genau dasselbe wie das, was rauskommen würden, wenn Sie das Newton-Verfahren aus der Numerik 1, aus der Einführung in die Numerik, anwenden auf die Nullstellengleichung Gradient gleich 0. Und auch das wäre ja irgendwo ein kanonischer Ansatz, wenn wir sagen, Minima sind da, wo der Gradient gleich 0 ist, haben wir das Optimierungsproblem überführt in eine Nullstellenaufgabe. Für Nullstellenaufgaben kennen Sie schon Verfahren, nämlich das Newton-Verfahren. Also wenden wir einfach Newton-Verfahren an auf die Gleichung Gradient f gleich 0. Und wenn Sie das machen, kommt genau dasselbe raus, wie mit dem Ansatz, den ich Ihnen gerade erzählt habe. Sie ersetzen Ihre Funktion durch ein quadratisches Taylor-Polynom und nehmen davon das Minimum. Und das ist keine große Überraschung. Newton-Verfahren beruht ja gerade darauf, die Nullstellenaufgabe linear zu approximieren. Und das ist gerade dasselbe, wenn die Nullstellenaufgabe als Gradient von der Minimierungsaufgabe kommt, dann ist die Minimierungsaufgabe quadratisch zu approximieren, ist dasselbe wie die Gradient davon gleich Null, dieses Gleichungssystemaufgabe linear zu approximieren. Da kommt gerade bei beiden das Gleiche raus, werden wir sehen. Das Problem, das wir dabei haben und warum wir das nicht jetzt schon sofort machen, ist, dass wir bei den Verfahren die Konvergenz verlieren werden. Das heißt, was wir damit haben werden, ist etwas, und auch das so ein bisschen Handwaving, können Sie das schon nachvollziehen, Sie erinnern sich einzeln an die Numerik, das Newton-Verfahren hat nur lokal konvergiert. Sie können sich ganz einfache Beispiele hinschreiben, wo das Newton-Verfahren zwischen zwei Punkten hin und her gesprungen ist, wenn die beide zu weit weg waren von der Nullstelle. Das heißt, das Newton-Verfahren konvergiert bei der Nullstellenaufgabe nur lokal. Dementsprechend wird dieser Ansatz, das werden wir sehen, dieser Ansatz, unsere Funktion quadratisch zu approximieren und nicht mit dem Zickzack mit dem Gradientenverfahren loszulaufen, sondern direkt zu der Nullstelle, die man analytisch berechnen kann, zu springen. Dieser Ansatz wird nur lokal konvergieren. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir möchten gerne schnell konvergieren, aber wir möchten natürlich auch konvergieren. Und deswegen wird so der erste Höhepunkt der Vorlesung wird dann sein, das sogenannte globalisierte Newton-Verfahren. Das wird nämlich ein Verfahren sein, das so beide Vorzüge vereint. Das vom Gradientenverfahren, das konvergiert zwar langsam, zickzack, aber es konvergiert immerhin. Das Newton-Verfahren konvergiert, wenn es konvergiert, konvergiert schnell. Quadratisch kennen Sie aus der Einführung in die Numerik, konvergiert das Newton-Verfahren gegen eine Nullstelle. Also wenn das Newton-Verfahren konvergiert, konvergiert schnell, aber es konvergiert dummerweise nicht für alle Startwerte. Und um am Ende beides miteinander zu verheiraten, brauchen wir eine gewisse Theorie, die uns sagt, was können wir beim Gradientenverfahren noch abändern, ohne die Konvergenz zu verlieren. Also wir möchten gerne vom Gradientenverfahren behalten, unsere Konvergenz, dass es überhaupt konvergiert. Und wir fragen uns, wie viel dürfen wir abändern beim Gradientenverfahren, damit wir die Konvergenz noch nicht verlieren. Und wenn wir das rausgefunden haben, werden wir uns das Newton-Verfahren angucken, was möchten wir abändern, damit wir schnell konvergieren, falls wir konvergieren. Und dann werden wir beides zusammenfügen, um ein Verfahren zu erhalten, das garantiert konvergiert und das dann auch noch schnell konvergiert. Aber vorher haben wir eine kleine Durchstrecke, in der wir uns erstmal abstrakt überlegen werden, was können wir denn alles abändern beim Gradientenverfahren, ohne die Konvergenz überhaupt zu verlieren. Das heißt, wir werden uns angucken, allgemeine Abstiegsverfahren, angenommen, ich nehme eine ganz allgemeine Suchrichtung, muss nicht minus der Gradient sein, ich nehme irgendeine allgemeine Schrittweite, muss nicht Amio-Regel sein, was muss ich mindestens fordern an diese Suchrichtung und an diese Schrittweite, damit ich am Ende noch Konvergenz habe. Und das Ziel, was dahinter steckt, was uns durch diese Durstphase durchbringt, durch diese etwas abstrakten Resultate durchbringt, was da immer im Hinterkopf, was Sie da vielleicht im Hinterkopf behalten können, ist, wenn wir das haben, dann haben wir das, was wir brauchen, um am Ende das Gradientenverfahren mit dem Newton-Verfahren zu verheiraten und dafür zu sorgen, dass wir bei quadratischen Problemen direkt auf die Nullstelle, also auf das Minimum, springen können, ohne dabei uns diese lokalen Konvergenzprobleme des Newton-Verfahrens aus der Einführung in die Numerik einzuhandeln. Und bevor wir das machen, machen wir 5 Minuten Pause und machen entsprechend um 3 Minuten nach weiter. Ja, also wir werden uns jetzt überlegen, wie können wir ganz allgemeine Verfahren designen, so dass wir immerhin noch Konvergenz haben. Also wir gehen noch nicht den Schritt, eigentlich unser Ziel ist es, etwas zu finden, was schneller konvergiert als das Gradientenverfahren. Und womit wir beginnen werden, ist uns zu überlegen, also was können wir, was dürfen wir überhaupt zulassen, in welche Richtung dürfen wir unser Verfahren überhaupt abändern, ohne dass wir die guten Eigenschaften des Gradientenverfahrens, nämlich überhaupt, dass es überhaupt konvergiert, zu verlieren. Die Überschrift wäre also 2.3, die sogenannten allgemeinen Abstiegsverfahren. Allgemeine Abstiegsverfahren. Nehmen weiterhin an, wir haben den Fall f von r hoch n nach r, stetig diffbar, und wir suchen das Minimum von f. Also wir haben weiterhin unrestringiertes, typischerweise nicht lineares Optimierungsproblem. Und wir schauen uns an, Verfahren der folgenden Form, wo wir erstmal alles ganz allgemein lassen, aber so ein bisschen die Grundidee vom Gradientenverfahren, von diesem iterativen Verfahren noch beibehalten, dass wir sagen, wir stellen uns unser Verfahren so vor, dass wir ja an irgendeinem Punkt starten, an dem Punkt wählen wir eine Richtung und eine Schrittweite und gehen auf die Art und Weise zum nächsten Punkt. Und laufen immer so weiter und stoppen, ähnlich wie beim Gradientenverfahren. Also irgendwie werden wir den Gradienten benutzen müssen, um zu sehen, in welche Richtung es denn bergab geht oder nicht. Das heißt, wir werden weiterhin dann stoppen, wenn der Gradient gleich Null ist und uns weiterhin mit dieser Präkonvergenz vom Gradientenverfahren zufrieden geben, dass wir eben etwas suchen, wo die Häufungspunkte stationäre Punkte sind. Also das, was wir beim Gradientenverfahren erreicht haben, das möchten wir jetzt gerne ebenfalls weiterhin erreichen, aber ohne dass wir darauf festgelegt sind, unbedingt genau den Gradienten als Suchrichtung zu benutzen, um eben zuzulassen, dass wir bei diesem quadratischen Problem auch nicht die Zickzacklinien gehen, sondern direkt zum Minimum laufen können. Also gegeben irgendein Startwert x0 im r hoch n, sähe unser allgemeiner Algorithmus so aus, wir laufen los, stoppen immer, wenn Gradient f von xk gleich 0 ist, und ansonsten ja, lassen wir es komplett offen, also else wähle Suchrichtung dk, wähle Schrittweite sk und setze xk plus 1 gleich xk plus sk dk. Und geben dem Anwender diese Folge zurück. Also das Ganze dem entsprechenden Pseudocode hier aufgeschrieben. Natürlich, wenn Sie es praktisch implementieren, würden Sie den Gradienten nicht gleich 0 abfragen, sondern Sie würden abfragen, ob die Norm vom Gradienten kleiner als irgendein Epsilon ist, kleiner als irgendein 10 hoch minus 8 zum Beispiel. Und natürlich würden Sie den Anwender nicht in eine Endlosschleife schicken, wo dann am Ende der endlosen Schleife er die komplette Folge zurückkriegt, sondern Sie würden, ja je nachdem, was es für eine Anwendung ist, entweder würden Sie dem Anwender zwischendurch schon die Iterierten zurückgeben, dass der schon prüfen kann, ob die ihm schon reichen, oder Sie hätten ein Abbruchkriterium drin, dass wenn Ihr Gradient einfach klein genug ist, dann stoppen Sie. Oder Sie hätten hier drin, dass Sie nach einer gewissen Höchstzahl sagen, okay, jetzt lohnt es sich nicht mehr noch weiter zu laufen, oder nach einer gewissen Höchstzeit abbrechen würden. Ja, solche Verfahren nennt man auch allgemeine Abstiegsverfahren. Und in diesem Wort Abstiegsverfahren steckt ja irgendwo schon so eine gewisse Minimalforderung drin. Also irgendwo, wenn wir uns das vorstellen, dann stellen wir uns vor, wir stehen da irgendwo auf dem Berg und wir laufen zumindest mal bergab durch die Schritte, die wir machen. Also eine natürliche Minimalforderung, und das ist auch teilweise in der Literatur, nennt man das nur dann allgemeine Abstiegsverfahren, wenn es zumindest bergab geht. Also wenn dk so ist, dass es auch wirklich bergab geht in die Richtung dk, und wenn die sks so gewählt werden wie bei Amio-Regeln, dass wir zumindest das Zielfunktional immer abnimmt in jedem Schritt. Wir halten das in dieser Vorlesung komplett allgemein, also wir sagen allgemeines Abstiegsverfahren erstmal komplett ohne jegliche Voraussetzung an dk und sk. Und was wir uns jetzt aber überlegen werden, ist, ja, welche Voraussetzungen müssen wir an dk und sk stellen? Was wird sinnvolle Suchrichtungen, sinnvolle Schrittweiten, sodass wir am Ende Konvergenz haben dieses Verfahrens? Wir haben schon ein Beispiel, dass wir diese Konvergenz hinkriegen können. Wir wissen, wenn wir dk gleich minus Gradient nehmen und wenn wir als Schrittweite die Amio-Schrittweitenregeln nehmen, dann konvergiert das, was da rauskommt, in dem Sinne, dass wenn es t terminiert, wer im stationären Punkt sind, und wenn wir nicht terminieren, alle Häufungspunkte stationäre Punkte sind. Die Frage ist, können wir das DK auch anders wählen? Können wir das SK auch anders wählen? Und insbesondere das DK anders wählen, ist das, was wir wollen. Wir wollen in diesem quadratischen Problem, da wollen wir nicht diese blöde Gradientenrichtung nehmen, die uns da in dieser Zickzacklinie hinführen würde, sondern wir möchten gerne eine Richtung nehmen, die zum Beispiel bei einem quadratischen Problem direkt in Richtung des Minimums zeigt, und an diesem Minimum vorbei zeigt. Also wie können wir DK und SK anders wählen? 2, 3, 1, ein allgemeines Konvergenzresultat. Ja, Sie wissen, in der Mathematik, in der Schule sagt man, wenn Sie ein Schulkind fragen, was ist Mathematik, dann sagt Ihnen das Schulkind, Mathematik ist Rechnen. Wenn Sie einen Studenten fragen, insbesondere so in den ersten 1-2 Semester, und Sie fragen den Mathematikstudenten, was ist Mathematik, dann sagt er Ihnen, Mathematik ist Beweisen, das sind wie logische Aussagen beweisen. Je nachdem, wie weit Sie dann, wenn Sie dann weiter ins Fortgeschrittene reingehen, wenn Sie dann irgendwo einen Doktoranden im Endstadium fragen oder einen Postdoc fragen oder einen Professor fragen, dann kriegen Sie eher so eine Antwort wie Mathematik ist definieren. Das heißt, die hohe Kunst der Mathematik ist nicht, Dinge auszurechnen, das kann letztlich der Computer. Die hohe Kunst ist auch gar nicht unbedingt, Dinge zu beweisen, sondern die hohe Kunst in der Mathematik besteht immer darin, den richtigen Dingen Namen zu geben. Das heißt, eine mathematische Theorie ist eigentlich nicht dann schön, wenn sie irgendwie viel rumrechnet, sie ist nicht dann schön, sie ist natürlich schön, wenn sie irgendetwas beweisen kann, aber sie ist erst dann richtig schön, wenn die Beweise trivial werden, weil die Definitionen geeignet gewählt werden. Und so ähnlich gehen wir an dieser Stelle vor. Wir werden uns nämlich überlegen, was ist die richtige Definition, also wie sollten wir Suchrichtungen und Schrittweiten, wenn wir das definieren sollten, was ist eine vernünftige Suchrichtung, wir werden das dann zulässig nennen, was ist eine zulässige Suchrichtung, was ist eine zulässige Schrittweite, damit am Ende das Verfahren konvergiert. Also welche Minimalforderungen müssen wir stellen an Suchrichtungen, an Schrittweiten, welche Forderungen müssen wir stellen, damit am Ende das Verfahren mindestens so gut ist wie das Gradientenverfahren, also zumindest das Konvergenzresultat vom Gradientenverfahren da auch gilt. Und wir werden diese Definition so hinschreiben, dass das Konvergenzresultat dann direkt als Einzeiler daraus folgt. Das heißt, wir werden alles, was wir brauchen, werden wir in diese Definition reinpacken. Der Preis, den wir dafür zahlen, ist, dass diese Definition recht abstrakt ist. Und in dem Sinne war das wirklich ernst gemeint mit dem Mathematik ist definieren. Die Definition ist nicht ganz einheitlich. Sie werden, also ich folge hier zum Beispiel sehr stark dem Buch von Michael und Stefan Ulbrich. Die haben eine etwas andere Definition von zulässig in ihrem Lehrbuch. Es gibt in der Literatur gibt es da verschiedene Definitionen vor, und ich würde darauf wetten, wenn Sie mich in 10 Jahren fragen, wenn ich in 10 Jahren die Vorlesung wieder halte und Sie fragen mich in 10 Jahren und schauen sich an die Definition 228, dann hat die sich hoffentlich auch nochmal verändert. Das heißt, die Frage, was sollten Sie stellen an Voraussetzungen, an Suchrichtungen, an Schrittweiten, damit am Ende rauskommt, es konvergiert, die können Sie natürlich mathematisch beantworten. Ich präsentiere Ihnen hier eine Version. Wenn wir das fordern von den Suchrichtungen und den Schrittweiten, dann haben wir die Konvergenz. Aber die Definition sollte ja auch so sein, dass sie ja diesem Spagat genügt. Auf der einen Seite sollte sie möglichst leicht und anschaulich sein. Auf der anderen Seite sollte sie so mächtig sein, dass wir sie später für alle wichtigen Verfahren genau mit dieser Definition zeigen können, dass die Verfahren konvergieren. Und im Moment, muss ich ehrlich gestehen, ist mir die Definition, also ich habe sie schon ein bisschen entschärft gegenüber der Ulbrich-Version, aber sie ist mir eigentlich immer noch ein Stück weit zu theoretisch. Und lassen Sie mich sie langsam aufbauen für Sie. Also was fordern wir von zulässigen Schrittweiten? Wir haben schon einen Teil, der natürlich drin ist. Also warum würden wir sagen, eine Schrittweite ist zulässig? Wann würden wir sagen, also Definition 228, das Verfahren, wenn wir ein Verfahren haben aus Algorithmus 3, dann besitzt das zulässige Schrittweiten, falls die folgenden Bedingungen erfüllt sind, und b, zulässige Suchrichtungen. Falls die folgenden Bedingungen erfüllt sind. Zwei Bedingungen sind sehr natürlich. Oder starten wir mit der ersten Bedingung, die ist eine ganz, ganz natürliche Bedingung. Starten wir mit der hier. Also was wäre das Erste? Nun, allein der Begriff allgemeine Abstiegsverfahren legt sehr nahe, dass wir sagen, es sollte in die Richtung auch wirklich bergab gehen. Also wenn es in die Richtung lokal bergauf geht, dann ist das wahrscheinlich kein Abstiegsverfahren. Auch da gibt es Verfahren, auch durchaus in der Optimierung. Es gibt Verfahren, die zum Beispiel ja so ein bisschen so eine gewisse Stochastik reinbringen und sagen, sie gehen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, darf man auch bergauf gehen. Hauptsache, das Verfahren geht mit der größeren Wahrscheinlichkeit bergab. Und das sind so Verfahren, mit denen man zumindest heuristisch probieren kann, das Problem von lokalen Minimas zu umgehen, indem sie sagen, wenn sie in so einem lokalen Minima drin hängen, wenn sie sich erlauben, so ein bisschen auch ab und zu vielleicht mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch bergauf zu gehen, dann schaffen sie es vielleicht, aus diesem lokalen Minimum wieder rauszukommen, zu dem globalen Minimum zu gehen. Das machen wir im Moment noch nicht. Also im Moment überlegen wir uns noch, unsere Verfahren sollen wirklich Abstiegsverfahren sein. Das heißt, wir möchten gerne wirklich bergab gehen. In jedem Schritt soll es wirklich bergab gehen. Also wenn Sie sich die Höhenlinien aufmalen würden, dann wäre auf diesen Höhenlinien, sollte das so sein, dass Sie wirklich in die Richtung gehen, wo es bergab geht. Das heißt, wenn Sie Tangente an den Höhenlinien dran malen, wären das die Richtung, wo Sie sich lokal nicht verändern würden, wo Sie auf einer Höhe auf dem Berg bleiben würden. Und dann geht es in die eine Richtung, Richtung, wo der Gradient auch ist, bergauf, in die andere Richtung, wo minus der Gradient wäre, ginge es bergab. Und das heißt, wir werden die Richtung so wählen, dass der Winkel zu minus dem Gradienten, der sollte nicht mehr sein als 90 Grad, damit wir nicht in die Richtung gehen, wo es dann eben bergauf gehen würde auf die Höhenlinie. Also so eine Minimalrichtung, und das werde ich sicherlich, wenn ich die Vorlesung in 10 Jahren, schon das 10. Mal, das 5. Mal vielleicht gehalten habe, dann werde ich das sicherlich immer noch so definieren, und das wird sicherlich auch in der Literatur in 10, 20 Jahren immer noch so sein. Zulässige Suchrichtungen von einem allgemeinen Abstiegsverfahren sollen erfüllen, Gradient f von xk transponiert dk soll kleiner sein als 0. Und das hatten wir tatsächlich in der Vorlesung schon kurz genommen, damit wir die Amio-Regel das gleich mitbeweisen konnten, hatten gesagt, wir sagen, eine Richtung heißt Abstiegsrichtung, wenn diese Geschichte hier erfüllt ist. Das heißt also für die Höhenlinien, wenn wir hier die Höhenlinien haben, haben wir irgendwo den Gradienten, in die Richtung geht es bergauf. Dann wären also die erlaubten Richtungen, wären gerade die, wo, das wäre ja gerade Cosinus des Winkels zu 10 mal die Norm, also das heißt Cosinus des Winkels wäre kleiner als 0, und Cosinus des Winkels ist kleiner als 0, heißt also gerade, Sie haben hier einen Winkel, der liegt über Pi halbe oder kleiner als minus Pi halbe, also hier diese gelb skizzierte Menge hier, jeder Vektor aus dieser Menge, hier die Tangente eingemalt, jeder Vektor aus dieser Menge wäre eine Abstiegsrichtung. Und das wäre, und darüber haben wir schon bewiesen, wenn wir so eine Abstiegsrichtung haben, dann geht es in diese Abstiegsrichtung auch lokal bergab. Das heißt, wenn wir so eine Abstiegsrichtung haben, also wenn wir eine Suchrichtung gewählt haben, die muss nicht minus der Gradient sein, aber die soll zumindest keinen Winkel mehr als 90 Grad Abstand haben von minus dem Gradienten. Wenn wir so eine Suchrichtung haben und gehen nur einen kleinen genügend Schritt, dann sind wir auch tatsächlich bergab gegangen. Und das wäre die nächste kanonische Minimalforderung. Also wenn das ein Abstiegsverfahren ist, dann sollten wir auch nur solche Schritte machen, die uns wirklich bergab führen. Und es liegt irgendwo nahe, wenn wir das von der Suchrichtung fordern, das hängt ja noch gar nicht von der Schrittweite ab, dann können wir das sicherstellen. Also wenn die Suchrichtung eine Abstiegsrichtung ist, dann können wir mit der Schrittweite sicherstellen, dass wir auch wirklich bergab gehen. Das haben wir schon bewiesen. Also wenn die Suchrichtung das erfüllt, dann gibt es eine Höchstschrittweite. Wenn wir nicht mehr gehen als diese Höchstschrittweite, dann sind wir tatsächlich mit dem F nach unten gegangen. Das heißt, das wäre die erste natürliche Forderung an die Schrittweite. Wenn wir denn so ein DK haben, das diese Geschichte erfüllt, dann soll der Schritt, den wir gemacht haben, die Schrittweite doch gefälligst erfüllen, dass f von xk plus skdk kleiner ist als f von xk. Das heißt, unser Schritt soll uns tatsächlich eine Verbesserung im Zielfunktionalswert gebracht haben. Ja, das sind die beiden kanonischen Bedingungen, die sind so kanonisch, also da wird sich die Literatur in 10 Jahren, wird sich eigentlich nur darum streiten, ob man ein Verfahren allgemeines Abstiegsverfahren nennt, was diese beiden Bedingungen nicht erfüllt, oder ob man sogar sagt, allgemeines Abstiegsverfahren heißt es überhaupt nur dann, wenn diese beiden Bedingungen erfüllt werden. Jetzt brauchen wir aber noch mehr für die Konvergenz. Und dieses noch mehr können Sie jetzt verschieden scharf greifen. Also eine kanonische Geschichte wieder ist, wenn Sie wieder an diese Winkelgeschichte hier denken, unser Winkel von der Richtung, die wir wirklich genommen haben, zu minus dem Gradienten. Also wenn wir, hier noch eine andere Farbe, wenn wir hier minus den Gradienten eingemalt haben und unsere tatsächlich verwendete Suchrichtung geht vielleicht so, dann würden wir annehmen, das wird wahrscheinlich, also irgendwie wird die Konvergenzresultate vom Gradientenverfahren wird wahrscheinlich immer noch klappen. Wir sind halt nicht so viel bergab gelaufen wie beim Gradienten, aber wir sind ja immer noch bergab gelaufen. Und jetzt haben wir, aber jetzt machen wir da unendlich viele Schritte. Das heißt, wir haben wieder dieses typische punktweise gleichmäßig Problem, was Sie in der Mathematik, was die seit dem ersten Semester in der Mathematik begleitet. Wenn wir fordern, dass für jede einzelne Suchrichtung der Winkel zu minus dem Gradienten nicht mehr sein soll als 90 Grad oder nicht die 90 Grad, also kleiner, echt kleiner sein soll als 90 Grad, dann ist das eine etwas weniger scharfe Forderung, als zu fordern, dass der Winkel auch wegbleiben soll von den 90 Grad. Denn Sie könnten sich ja vorstellen, also es ist wahrscheinlich, es ist dämlich, hier die Suchrichtung so zu wählen, dass die 90 Grad Winkel hat, weil dann bleiben wir ja auf einer Höhenlinie. Aber Sie könnten ja ein Verfahren sich überlegen, oder es könnte Ihnen ja jemand ein Verfahren geben, was immer dämlicher wird, in dem Sinne, dass die verwendete Suchrichtung, dass die immer mehr sich dem annähert, dieser Tangente. Dann hätten Sie zwar in jedem einzelnen Schritt hätten Sie diese Bedingung erfüllt, aber es könnte ja sein, dass dieser Ausdruck hier gegen Null konvergiert. Und das würde bedeuten, dass Sie, wenn Sie den noch normiert hätten, dass dieser Winkel also gegen 90 Grad konvergieren würde. Und eine kanonische Möglichkeit noch zu sagen, wir definieren zulässige Suchrichtungen, wäre zu fordern, dass, ich schreibe das vielleicht wirklich mal hin, eine natürliche zusätzliche Bedingung, ich wische die gleich wieder weg, wäre zu fordern, dass der Gradient f von xk transponiert dk geteilt durch die Norm von Gradient f von xk mal Norm dk, das wäre ja gerade Kosinus vom Winkel zwischen Gradient und dk, dass dieser Ausdruck hier echt kleiner ist, kleiner gleich irgendeinem Alpha echt kleiner 0 ist. Auf die Art und Weise hätten Sie sichergestellt, dass Ihr Winkel sich auch nicht für k gegen unendlich den 90 Grad annähert. Und das können Sie fordern. Also Sie können das reinschreiben in die zulässigen, als in die Definition der zulässigen Suchrichtung und dann einen entsprechenden Ausdruck hier reinschreiben in A und dann können Sie zeigen, dass Verfahren, die zulässige Suchrichtung und zulässige Schrittweiten haben, dass die immer konvergieren. Das heißt, da wären wir an der Stelle, da hätten wir eine anschauliche Definition, nämlich Winkel soll sich nicht zu weit vom Gradienten entfernen. Und diese anschauliche Definition wird uns das Konvergenzresultat geben. Das Problem ist, bei den Verfahren, die wir später entwickeln werden, wird diese Bedingung nicht erfüllt sein. Wir werden beim globalisierten Newton, werden wir Suchrichtung nehmen, da geht dieser Winkel, der geht gegen 90 Grad möglicherweise. Und die Verfahren konvergieren aber trotzdem. Das heißt, was wir brauchen werden, ist etwas, was ein bisschen schwächer ist als diese Winkelbedingung. Und dieses bisschen schwächer ist dafür, der Preis, den wir dafür zahlen, ist, dass die Bedingung, die wir fordern, eine sehr technische ist, aber es wird die sein, die wir dann zeigen können beim globalisierten Newton-Verfahren, mit der wir Konvergenz zeigen können. Und nehmen Sie sich als Motivation wirklich für die Bedingung mit, wir werden das gleich noch sauber ausführen, auch noch ein bisschen mehr abschwächen, als Motivation für die Bedingung mit, dass die insbesondere dann erfüllt ist, wenn Sie so eine Winkelbedingung erfüllt haben. Also wenn dk minus der Gradient ist oder Sie irgendeinen festen Winkel zu minus dem Gradienten haben. Und zwar ist die Bedingung, die wir wirklich fordern werden, ist die folgende. Und für jede konvergente Teilfolge XL der iterierten gilt das folgende. Also die erste Abschwächung, die wir machen, ist, wir werden diese Bedingung hier nur fordern für konvergente Teilfolgen der iterierten. Denken Sie zurück an den Konvergenzbeweis vom Gradientenverfahren. Haben wir keine konvergenten Teilfolgen, müssen wir auch über die stationären Punkte nichts beweisen. Also es könnte durchaus, also wenn überhaupt irgendwas gut sein soll, dann müsste das nur da der Fall sein, wo wir konvergente Teilfolgen haben. Und das, was wir dann fordern werden, ist nicht diese Geschichte hier, sondern was wir fordern werden, ist das Folgende. Wir werden fordern, dass falls der Limes von diesen Ausdrücken hier, Gradient f von xl transponiert dl geteilt durch Norm dl, das wäre also Winkel zwischen dl und Gradient mal Norm des Gradienten, also falls Winkel mal Norm des Gradienten gegen 0 geht, dann soll der Gradient gegen 0 gehen. Das ist also ein Tick schwächer als das, was wir, als das anschaulich Schöne, was wir eben an der Tafel hatten, dass nämlich diese Geschichte hier durch die Norm des Gradienten beschränkt ist. Das heißt, dass unser Winkel beschränkt ist. Wenn das der Fall ist, wenn Sie hätten, dass diese Geschichte hier durch Norm vom Gradienten, wenn Sie wüssten, dass das beschränkt ist durch irgendein Alpha kleiner als 0 und Sie wissen, dieser Teil hier geht gegen 0, dann hätten Sie damit automatisch, dass dieser Teil hier gegen 0 gehen muss. Und so ist es aber ein Tick schwächer und das wird gerade das sein, was wir brauchen werden beim globalisierten Newton-Verfahren. Da haben wir nämlich, der Winkel kann zwar gegen 90 Grad gehen, aber es gilt immer noch, dass wenn Winkel mal Norm des Gradienten gegen 0 geht, dann geht Gradient gegen 0. Also im ersten Teil haben Sie ganz schnell bewiesen, dass hier, was hier steht, ist Cosinus vom Winkel mal Norm vom Gradient. Wenn Cosinus vom Winkel beschränkt ist und mal dem Normgradient geht es gegen 0, dann muss Norm des Gradienten gegen 0 gegangen sein. Das heißt, was hier steht, ist wirklich ein bisschen schwächer. Wir fordern nur, wenn Cosinus Winkel mal Gradient gegen 0 geht, dann muss der Gradient gegen 0 gehen. Das heißt nicht, dass der Cosinus vom Winkel unbedingt beschränkt sein muss. Aber wenn der Cosinus vom Winkel beschränkt wäre, dann hätte man das insbesondere. Also mit Winkelbedingungen ist die Geschichte erfüllt. Aber es ist ein bisschen schwächer als die Winkelbedingungen und wir werden das etwas Schwächere brauchen tatsächlich. Also den Preis, den wir hier zahlen, ist, wir haben hier etwas, diese sehr technische Bedingung. Das Schöne daran ist, dass unser Konvergenzbeweis beim globalisierten Newton-Verfahren, auch die Konstruktion beim globalisierten Newton-Verfahren, einfacher wird, weil wir nämlich zeigen können, ja, der Winkel darf auch gegen Null gehen. Das wird im Wesentlichen wird das so eine Bedingung sein, der Winkel darf gegen Null gehen, er darf nur nicht zu schnell gegen, also Cosinus darf gegen 0 gehen, aber nicht zu schnell gegen 0. Also der Winkel unserer Suchrichtung, der darf zwar orthogonal, also unsere Suchrichtung darf zwar orthogonal auf dem Gradienten stehen oder immer orthogonaler auf dem Gradienten stehen, aber die Geschwindigkeit, mit der sich die Suchrichtung der Tangentialrichtung annähert, die muss so langsam sein, dass eben diese Geschichte noch gilt, dann konvergiert es noch. Ja, also mit dieser technischen Bedingung, die, wie gesagt, stellen Sie sich das vor als eine ganz, ganz abgeschwächte Winkelbedingung. Ja, das werden wir fordern, dann werden wir sagen, die Suchrichtungen sind richtig. Und was schreiben wir in die Schrittweiten rein? Wann sind Schrittweiten richtig? Nun, was wir da machen ist, wir machen das, ja, wenn Sie so wollen, wir schummeln. Wir können in der Mathematik immer alles beweisen, was Sie wollen, wenn Sie sich die Definition nur zurechtbiegen. Also wenn Sie beweisen wollen, dass der Fermatsche Satz stimmt, dann können Sie das immer publizieren, können ein Paper darüber schreiben, der Fermatsche Satz stimmt, für alle Zahlen, wo der Fermatsche Satz stimmt. Also wenn Sie sich definieren, auf welcher Menge Sie eine Behauptung zeigen wollen, dann können Sie immer jede Behauptung zeigen. Und so ähnlich machen wir das an der Stelle. Also hier schreiben wir diese ganz, ganz furchtbar verallgemeinerte Winkelbedingung rein. Und was wir bei der Schrittweite reinschreiben ist, wir schreiben das rein, was wir noch brauchen, um Konvergenz zu haben. Und was möchten wir zeigen? Na, wir möchten zeigen, dass jede konvergente Teilfolge erfüllt, dass der Gradient dort gegen 0 geht. Das heißt, Grenzwert jeder konvergenten Teilfolge wäre dann ein stationärer Punkt. Wir haben, dass das gilt, falls dieser Limes gegen 0 geht, dann geht das Ding gegen einen stationären Punkt. Also schreiben wir uns bei der zulässigen Schrittweite rein und für jede konvergente Teilfolge XL gilt, dass der vordere Teil hiervon stimmt. Also Limes klein L in Groß L gegen unendlich Gradient F von XL transponiert DL durch DL gleich 0. Und wenn sich Ihnen an der Stelle der Magen umdreht, dass wir sowas einfach in die Definition reinschreiben, dann haben Sie recht. Wir haben nämlich im Moment das ganze Problem einfach nach hinten verschoben. Wir haben uns unsere Definition so gebastelt, dass wir den Konvergenzbeweis haben, das ist völlig trivial, haben wir zulässige Schrittweiten, haben wir zulässige Suchrichtungen, dann haben wir ein konvergentes Verfahren. Dann haben wir zulässige Schrittweiten, dann gilt diese Geschichte hier, haben wir zulässige Suchrichtungen, dann folgt aus dieser Geschichte jene Geschichte und jene Geschichte ist genau unsere Behauptung. Was damit aber natürlich völlig ungeklärt ist, ist die Frage, gibt es zulässige Suchrichtungen, gibt es zulässige Schrittweiten? Bei den Suchrichtungen haben wir das schon on the fly gerechtfertigt, dass das geht. Also wir wissen, diese erste Bedingung, die ist, dafür gibt es welche, das ist erfüllbar. Für die zweite Bedingung wissen wir zumindest, wenn wir so eine Winkelbedingung erfüllen, geht das. Also mit dk gleich minus dem Gradienten ist das offensichtlich erfüllt und mit dk irgendwas, was zum minus dem Gradienten einen Winkel kleiner 90 Grad annimmt, gleichmäßig, ist das auch erfüllt. Also zulässige Suchrichtung gibt es auf jeden Fall. bei den zulässigen Schrittweiten haben wir einfach das reingeschrieben, was wir noch brauchen, um ein Resultat zeigen zu können. Das heißt, an der Stelle ist es völlig unklar, gibt es überhaupt zulässige Schrittweiten. Auch mit unserem Beispiel, was wir schon haben, dk gleich minus der Gradient und eben die skf entsprechend gewählt über die Amio-Regel, ist ja nicht klar, ob das gilt. Also da sehen Sie es eigentlich nochmal ganz deutlich, wenn Sie das Gradientenverfahren mit Amio-Regel nehmen und gucken sich diese Bedingung an. Für das Gradientenverfahren ist das, was hier steht, gerade Limes des Gradienten geht gegen Null. Das heißt, was wir hier reingeschrieben haben, ist für das Gradientenverfahren einfach die Behauptung. Also um zu zeigen, dass das Gradientenverfahren mit Amio-Regel zulässige Schrittweiten und zulässige Suchrichtungen hätte, müssten wir das Konvergenzresultat schon haben. Und das ist wirklich nur eine Schwäche in dieser Definition. Das Schöne an dieser Definition ist, dass wir später genau sehen mit dieser Definition, wie wir unser globalisiertes Newton-Verfahren zu basteln haben. Die große Schwäche ist, dass wir in der Definition sollte eigentlich das sein, was Sie leicht zeigen können, und dann der Satz hätte die entsprechende Schwierigkeit, um die Behauptung zu zeigen. Und was wir hier gemacht haben, ist, wir haben in die Definition schon das reingeschrieben, was man eigentlich am Ende dann zeigen muss. Also wir haben an der Stelle geschummelt, wir haben das Problem nach hinten vertagt, nämlich die Frage, gibt es überhaupt zulässige Schrittweiten? Das heißt, das werden wir zu rechtfertigen haben in der Vorlesung. Wir werden zeigen müssen, es gibt tatsächlich zulässige Schrittweiten. Und das wird aber gehen. Also von daher ist das kein Unsinn, den wir machen. Wir werden sehen, es gibt zulässige Suchrichtungen, gibt es sowieso, Gradient, also minus der Gradient oder irgendwas, was die Winkelbedingungen erfüllt. Und wir werden zeigen, es gibt auch zulässige Schrittweitenregelungen. Ja. Und was wir aber vorher schon machen können, ist, wir wissen direkt aus der Definition, wenn es das denn gäbe, wenn es zulässige Schrittweiten und zulässige Suchrichtungen gäbe, dann hätten wir automatisch das Konvergenzresultat des Gradientenverfahrens. Denn so haben wir die Definition ja gemacht. Also Satz 229, Präkonvergenz von allgemeinen Abstiegsverfahren, haben wir automatisch das allgemeine Abstiegsverfahren in Algorithmus 3 besitze zulässige Schrittweiten und Suchrichtungen. Dann terminiert Algo 3 entweder an einem stationären Punkt oder er erzeugt eine ganze Folge xk, knn, sodass dasselbe gilt wie beim Gradientenverfahren mit Amio-Regel. Jede iterierte ist besser als die vorhergehende, in dem Sinne, dass der Zielfunktionalwert wird strikt kleiner und jeder Häufungspunkt von xk ist stationärer Punkt. Und der Beweis ist trivial bzw. geschummelt, weil wir haben einfach in die Definition das reingeschrieben, was wir brauchen, damit die Behauptung gilt. Wenn wir ein allgemeines Abstiegsverfahren haben mit zulässiger Schrittweite und zulässiger Suchrichtung, dann sagt uns die zulässige Schrittweite, dass diese Geschichte hier gilt, sonst wären die Schrittweiten nicht zulässig. Und dass jeder Häufungspunkt ein stationärer Punkt ist, folgt daraus, dass jeder Häufungspunkt ist Grenzwert einer konvergenten Teilfolge. Für Grenzwerte der konvergenten Teilfolge gilt dieser komische Limes in A gegen 0 und B garantiert uns, wenn der komische Limes gegen 0 geht, dann geht der Gradient gegen 0. Das heißt, Beweis ist trivial, weil einfach alles in der Definition drin steckt. Und die Frage, ist diese Definition dann auch wirklich nützlich, ist die Frage, gibt es zulässige Suchrichtungen und Schrittweiten? Also wenn wir zum Beispiel zeigen könnten, dass mit der Winkelbedingung, das haben wir schon Handwaving erklärt, also Suchrichtungen haben wir schon mal, kennen wir eine ganze Menge, minus dem Gradient, aber auch durchaus welche, die so einen kleinen Winkel, die so einen gewissen Winkel haben zu minus dem Gradienten, das wären alles zulässige Suchrichtungen, davon gibt es eine Menge. Wenn wir zeigen könnten, Amio-Regel liefert immer zulässige Schrittweiten, dann wäre das ein nützliches Resultat. Denn dann hätten wir, dann wüssten wir, wir könnten mit AMIO-Regel als Schrittweitenregelung, könnten wir nicht nur Minusgradient nehmen als Suchrichtung, sondern wir können auch andere Suchrichtungen nehmen. Also wenn wir eine andere Suchrichtung haben, zum Beispiel irgendwas, was aus dem Newton-Verfahren kommt, was für quadratische Probleme besser funktioniert, wenn wir da eine bessere, eine andere Suchrichtung hätten, könnten wir zeigen, die erfüllt zum Beispiel die Winkelbedingungen, die steht nicht irgendwie zu senkrecht auf dem Gradienten drauf. Und wenn die AMIO-Regel uns zulässige Schrittweiten liefern könnte, würde, wenn wir das beweisen könnten, dann hätten wir also insgesamt das Konvergenzresultat. Das heißt, diese Definition, dieser Satz, die könnten nützlich werden, werden es aber erst dann, sobald wir Beispiele haben von zulässigen Schrittweiten und Beispiele haben von zulässigen Schrittweitenregelungen. Also naheliegend wäre, wenn wir zeigen könnten, alles, was irgendwie einen gewissen Winkel zumindest dem Gradienten hat, ist zulässig als Suchrichtung, und wenn wir zeigen könnten, AMIO liefert uns immer zulässige Schrittweiten. Das werden wir uns also als nächstes angucken. Was garantiert uns zulässige Suchrichtungen und zulässige Schrittweiten? Und eine Bemerkung möchte ich aber vorher noch machen. Das ist recht, die ist zum einen, ist die für uns recht nützlich. Die werden wir beweisen immer mal wieder brauchen. Und zum anderen, wenn Sie gerade in die deutschsprachige Optimierungsliteratur gucken, zu diesen Begriffen zulässig, da steckt die auch manchmal, ist diese Bemerkung Teil dieser Zulässigkeitsdefinition. Wie gesagt, da hat die Fachliteratur hat da noch nicht, die, da ist die Fachliteratur ist bei dieser Definition hat noch nicht konvergiert gegen eine Definition, wo sich alle der Meinung sind, das ist jetzt der richtige Mix aus Verständlichkeit und Nützlichkeit. Und diese nützliche Bemerkung ist die folgende. Erfüllen Sie Schrittweiten diese erste Minimalbedingung, diese ganz natürliche Bedingung, dass f von xk plus sk dk auf jeden Fall bergab geht. Also angenommen, wir haben unser Verfahren so, dass wirklich in jedem Schritt haben wir einen besseren Zielfunktionalswert und es existiert eine konvergente Teilfolge der Iterierten. Sie wissen, das muss nicht sein, das ist eine lineare Funktion, Gradientenverfahren, das einfach gegen unendlich rennt. Aber falls es eine konvergente Folge der Iterierten gibt und zumindest diese erste Bedingung hier erfüllt ist, dann hatten wir gezeigt im Beweis von Gradientenverfahren mit AMIO-Regel, ja, wenn wir eine konvergente Teilfolge der Iterierten haben, heißt es, dass auf dieser konvergenten Teilfolge die F-Werte konvergieren, wegen Stetigkeit. Und dann haben wir aber das F, was eine streng monoton fallende Folge ist, und wo eine Teilfolge von den Fs konvergiert. Und da hatten wir gesehen, wenn wir sowas haben, eine streng monoton fallende Folge, Teilfolge davon konvergiert, dann konvergiert bei den F-Werten schon die ganze Folge. Also bei den Iterierten, bei den Argumenten, die bei den Parametern, die wir einsetzen, konvergiert vielleicht nicht die ganze Folge, aber wenn es überhaupt einen Häufungspunkt gibt, überhaupt eine konvergente Teilfolge der Iterierten gibt, dann muss schon die Zielfunktionalfolge komplett konvergieren. Also dann konvergiert klein f von xk die komplette Folge, da dies eine streng monoton fallende Folge mit konvergenter Teilfolge ist. Und das heißt insbesondere, und das wird oft nützlich sein, also insbesondere gilt dann, dass die Funktionswerte, und zwar auf der ganzen Folge, sich immer mehr annähern müssen. Also f von xk minus f von x plus 1 geht gegen 0. Da erinnern Sie sich an den Beweis von Gradientenverfahren mit AMIO-Regel. Da war das einer der wichtigen Schritte am Anfang, die wir brauchten, dass wir uns erstmal überlegt haben, dass das gegen 0 geht. Das hatten wir dann benutzt, weil das kam vor in der AMIO-Regel, um damit eine Aussage über den Gradienten herzuleiten. Und damit konnten wir dann letztlich zeigen, dass der Gradient gegen 0 geht. Und wir werden in einigen Konvergenzbeweisen, werden wir das auch brauchen. Und damit wir das nicht jedes Mal jedes Argument wieder anschreiben müssen, fassen wir das einmal zusammen in der Bemerkung. Also wann immer wir diese eine Bedingung haben und eine konvergente Teilfolge der Iterierten haben, dann ist das hier auf jeden Fall schon mal immer erfüllt. Also wenn wir zum Beispiel nachrechnen möchten, ist die AMIO-Regel, liefert die uns zulässige Schrittweiten, dann können wir bei der AMIO-Regel, können wir das hier immer schon, das wissen wir immer schon, weil das ist automatisch erfüllt, wenn dieser erste Teil der Bedingung erfüllt ist. Ja, Und wie gesagt, in der Literatur steckt das manchmal noch in den Zulässigkeitsbedingungen drin. Also es gibt zum Beispiel Zulässigkeitsdefinitionen, die sagen nicht, dass diese Bedingung hier gelten soll für jede konvergente Teilfolge, sondern die sagen dann zum Beispiel für jede Teilfolge, für die das hier gilt, soll das andere gelten. Das macht die Sache noch ein bisschen allgemeiner, also damit haben Sie noch ein bisschen was Allgemeines, noch ein bisschen abgeschwächtere Definition, können also für noch ein paar mehr Verfahren könnten Sie die Konvergenz zeigen, haben dafür eine noch etwas technischere Bedingung. Allerdings sind die Verfahren, wo Sie das nicht mit der konvergenten Teilfolge haben, da gibt es eigentlich keine wirklich praxisrelevanten Beispiele. Deswegen nehme ich den Teil bei mir raus und fordere diese Bedingung nur für jede konvergente Teilfolge. Und wie gesagt, das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen. Also ich bin auch selber immer noch auf der Suche nach einer schönen Definition von zulässig, die weniger technisch ist, aber eben trotzdem noch die Mächtigkeit hat. Also ein natürlicher Kandidat wäre an der Stelle hier, das zu ersetzen durch eine Winkelbedingung. Aber dann haben wir das Problem, dass da, wo wir es wirklich brauchen, zum Beispiel beim globalisierten Newton-Verfahren, brauchen wir eine sehr, sehr abgeschwächte Winkelbedingung. Und wenn Sie diese ganz abgeschwächte Winkelbedingung hinschreiben, dann können Sie auch gleich das Ding hinschreiben. Umgekehrt kann man für gewisse Schrittweitenregelungen kann man eben diese Zulässigkeit in dieser Stärke zeigen und hat damit dieses ganz mächtige Werkzeug. Also deswegen dieser Spagat aus, wie technisch und wie nützlich soll am Ende die Definition sein. Ja, mit dem Spagat müssen wir aber, das schreit danach, wir müssen unsere Zulässigkeitsbedingungen interpretieren. Also 232 Interpretation der Zulässigkeitsbedingungen. Denn es könnte ja immer noch sein, dass das, was wir hier hingeschrieben haben, eine völlig leere mathematische Aussage ist, die einfach nur so ein verklausuliertes Fermatscher Satz gilt für alle Zahlen, die Fermatscher Satz erfüllen sind. Also wenn Sie eine hochkomplizierte Definition hinschreiben, dann zeigen alle Zahlen, die diese hochkomplizierte Definition erfüllen, erfüllen den Fermatschen Satz. Dann kann das auf den ersten Blick aussehen wie ein ganz tolles mathematisches Resultat. Aber im Endeffekt haben Sie vielleicht in der Definition nur eine triviale Äquivalenzumformung von dem Satz, den Sie später machen wollten, bewiesen. Also vielleicht, das könnte hier immer noch der Fall sein, das haben wir noch nicht ausgeschlossen. Es könnte sein, dass in dieser Definition einfach nur drinsteckt, dass das Verfahren konvergiert und dieser Satz am Ende eigentlich nur lautet, Verfahren konvergiert, wenn es konvergiert. Dann hätten wir nichts gewonnen durch diese Definition, dann hätten wir keinen Erkenntnisgewinn. Also damit in diesem Definitionssatzkonstrukt ein Erkenntnisgewinn drinsteckt, müssen wir zeigen, dass wir tatsächlich ja Beispiele haben, wo wir diese Definition leicht nachrechnen können und aber die Konvergenz nicht sofort nachrechnen konnten. Bei den Suchrichtungen haben wir das schon gemacht, also Zulässigkeit der Suchrichtungen. Nun, wir wissen ja, also wir haben gefordert, 0 ist größer als Gradient f von xk transponiert dk. Und wir hatten gesehen, also ein bisschen Handwaving, das wird was mit Cosinus von Winkel zu tun haben. Machen wir das nochmal sauber. Packen wir hier ein Minus mit rein, also unsere Zulässigkeitsbedingung wäre, 0 ist kleiner als Minus dieses Skalarprodukt. Das, was hier steht, wäre ja dann gerade gleich die Norm von minus dem Gradienten, da kann ich mir das Minus sparen, mal die Norm von dk mal den Cosinus vom Winkel zwischen minus dem Gradienten f von xk transponiert dk. Das heißt also, diese erste Bedingung bei den zulässigen Suchrichtungen ist tatsächlich äquivalent dazu, dass der Cosinus vom Winkel minus Gradient f von xk dk, der soll also größer sein als 0. Das heißt also, wenn Sie hier einen Cosinus einmalen, haben Sie ein minus pi halber und die 0 hier. Und das heißt, wenn der Wert größer sein soll als 0, dann heißt das, Ihr Winkel zwischen dk und minus Gradient f von xk, der ist größer als minus pi halber und kleiner als pi halber, also größer als minus 90 Grad, kleiner als 90 Grad. Das heißt, Sie haben einen Winkel, der nicht mehr der höchstens 90 Grad oder der weniger als 90 Grad entfernt ist von dieser Richtung des maximalen Abstiegs. Also daraus folgt der Winkel zwischen minus Gradient f von xk, was unsere natürliche Richtung des steilsten Abstiegs gewesen wäre, und dk liegt zwischen minus Pi halbe und plus Pi halbe, entsprechend dieser Skizze hier oben, wenn Sie minus den Gradienten haben, die rote Linie, dann ist entsprechend diese gelbe Halbebene, die dort auf der einen Seite von der Tangentiallinie liegt, das sind alles zulässige Suchrichtungen, in dem Sinne, sie erfüllen alle diese erste Zulässigkeitsbedingung. Der Winkel darf die 90 Grad nicht erreichen. Und dann wäre es naheliegend zu sagen, wir fordern eine Winkelbedingung, das haben wir schon handwaving, als wir das angeschrieben haben, haben wir da schon drüber gesprochen. Als wäre es naheliegend zu sagen, der Winkel darf auch nicht für k gegen unendlich immer näher dran gehen an minus Pi halber. Und Pi halber entsprechend dieser Kosinus darf auch nicht gegen 0 konvergieren für k gegen unendlich oder beliebig nah dran kommen an die 0 für große k. Das heißt, eine natürliche Forderung wäre, der bleibt auch wegbeschränkt von der 0. Also eine Winkelbedingung hätte so eine Form, dass der Kosinus vom Winkel minus Gradient f von xk und dk, dass das größer gleich einem Alpha ist, also wieder in Skalarprodukten geschrieben, das minus Gradient f von xk transponiert dk geteilt durch die Norm von Gradient f von xk mal Norm dk, dass dieser Ausdruck hier größer gleich Alpha ist. So etwas könnten wir als Winkelbedingung interpretieren, dass nämlich gerade dann mit Arcus Cosinus Alpha wäre gerade die entsprechende Schranke an dem, wie weit der Winkel dran gehen könnte. Also wenn wir zum Beispiel sagen, wir beschränken unseren Winkel hier so, dass der hier zwischen liegen muss, irgendwo zwischen minus Pi Viertel und Pi Viertel oder vielleicht zwischen minus Pi halbe plus ein Epsilon und plus Pi halbe minus ein Epsilon, dann wäre das gerade, damit hätten wir sichergestellt, dass wir auch für große Ks nicht immer näher drankommen an diesen 90 Grad Winkel. Und damit hätten wir direkt ein Beispiel für zulässige Suchrichtungen, denn Satz 2, 3, 1, auch das hatten wir schon, während wir es angeschrieben hatten, Handwaving nachgerechnet. Erfüllen die DK, also die Suchrichtung eines allgemeinen Abstiegsverfahrens, die Winkelbedingung Stern. So sind sie zulässig. Nun Beweis trivial. Aus Stern folgt sofort das Gradient f von xk transponiert dk. Ja, mit Minus dabei war es größer gleich Alpha, größer 0, also ohne das Minus ist es echt kleiner als 0. Und auf der anderen Seite können Sie das, was hier steht, ja auch umschreiben nach dem Term, den wir da in der Zulässigkeitsdefinition drin hatten. Also wenn Sie wissen, das hier ist größer gleich Alpha, dann heißt das ja insbesondere, dass ja, das Ganze aufgelöst nach Norm f von xk, Normgradient f von xk, das wäre ja dann rübergebracht, kleiner gleich 1 durch Alpha mal hier dieser Bruch mit minus Gradient f von xk transponiert dk geteilt durch die Norm dk. Nun, die Zulässigkeitsbedingung sagt ja gerade, wenn dieser Ausdruck hier gegen 0 geht, soll auch dieser Ausdruck gegen 0 gehen. Also entsprechend ist das auch erfüllt. Wenn dieser Ausdruck gegen 0 geht, geht dieser Ausdruck auch gegen 0. Ja, wie gesagt, wenn es so einfach wäre, dann wären wir versucht, die Winkelbedingung wirklich damit reinzuschreiben, die Zulässigkeitsdefinition. Also wenn das wäre, was wir später brauchen bei den Verfahren, tatsächlich brauchen wir aber ein bisschen mehr. Wir brauchen noch allgemeinere Winkelbedingungen. Bemerkung 232. Denn was wir hier haben, diese Zulässigkeitsbedingung, die ist erfüllt, wenn der Winkel wegbeschränkt bleibt. Allerdings könnte der Winkel auch gegen 0 gehen, solange er das nur irgendwie langsam genug macht. Also die Dinger können gegen 90 Grad Winkel zum minus dem Gradienten konvergieren, aber sie müssen das so langsam machen, dass eben diese Bedingung trotzdem noch erfüllt ist. Und Beispiele, wo das zum Beispiel der Fall ist, ist Bemerkung 232. Die Suchrichtung sind bereits dann zulässig, wenn sie verallgemeinerte Winkelbedingungen erfüllen, zum Beispiel das Folgende ist erlaubt. Dieser Ausdruck Minusgradient f von xk transponiert dk geteilt durch die Normgradient f von xk mal Norm dk. Das muss nicht unbedingt größer gleich Alpha sein, sondern wir können das, was hier steht, auch noch gegen 0 konvergieren lassen. Solange Sie das, wie schnell das gegen 0 konvergiert, wenn Sie das koppeln mit dem Gradienten. Denken Sie nochmal zurück an diese Interpretation, die wir davor hatten, dieses, was da steht mit diesem Limes und dann dieser entsprechende komische Bruch, der da steht. Das war ja gerade Cosinus des Winkels mal Norm des Gradienten. Also was wir da oben brauchen, ist, dass wenn Cosinus des Winkels gegen 0, mal Gradient gegen 0 geht, dass dann der Gradient gegen 0 geht. Das heißt, Sie dürfen den Cosinus, der Cosinus darf gegen 0 gehen, wenn der Gradient auch gegen 0 geht. Denn das ist ja das, was Sie brauchen. Also Sie wollen ja nur verhindern, dass der Cosinus gegen 0 geht, aber der Gradient nicht. Das heißt aber, Sie können hier auf die rechte Seite, können Sie Potenzen von dem Gradienten mit reinschreiben. Also wir können hier zum Beispiel reinschreiben, Gradient f von xk Norm hoch p. Stellen Sie sich irgendein positives p vor. Dann bedeutet das, was hier steht, ist, diese Winkelbedingung ist, wenn der Gradient gegen 0 geht, kann die Winkelbedingung mit einer immer kleineren Konstante erfüllt sein. Das heißt, wenn der Gradient aus irgendeinem anderen Grund gegen 0 geht, reicht es auch, dass die Winkelbedingung mit einer immer kleineren Konstante erfüllt ist. Denn wenn dieser Ausdruck hier mal dem Gradienten gegen 0 geht, folgt immer noch draus, dass der Gradient gegen 0 geht. Und wenn Sie das sauber aufschreiben, dann sehen Sie, dass Sie das gerade zulassen können für ein P, was bis zu minus 1 gehen kann. Also solange Sie hier ein P haben, was größer ist als minus 1, können Sie mal Norm des Gradienten nehmen und können dieses Argument noch nachrechnen. Also das heißt, wenn ein Alpha größer 0 existiert und ein P größer minus 1, sodass diese Geschichte gilt. Und was wir brauchen werden, ist dann noch ein bisschen, also ist noch ein bisschen umständlicher, das, was wir, die Winkelbedingungen, die wir dann wirklich brauchen werden, beim globalisierten Newton-Verfahren, die packt hier noch mit rein, naja, das könnte ja dieser Ausdruck, der hier steht, der könnte ja auch ganz furchtbar groß werden, solange der Gradient noch groß ist. Das heißt, eigentlich möchten Sie vielleicht das hier, also Ihre Winkelbedingungen, die möchten Sie so ein bisschen aufweiten, also der Winkel soll auch die 90 Grad an die 90 Grad rangehen können, aber wenn Sie es einfach naiv so machen, dann kann es sein, dass Sie hier eine ganz furchtbar große Zahl vorschreiben an den Winkel. Das kann komplett unerfüllbar sein, wenn Sie hier was haben, was größer ist als 1 rauskommt. Dann fordern Sie, dass der Cosinus größer ist als 1, was gar nicht gehen würde. Das heißt, was wir deswegen nehmen werden, ist, es existiert ein Alpha 1, Alpha 2 größer 0 und ein P größer minus 1, sodass dieser Ausdruck hier größer gleich ist sowas hier, aber noch zusammen mit einem Minimum und ein konstantes Alpha. Also wenn Sie so wollen, solange der Gradient noch nicht klein ist, nehmen wir hier eine feste Winkelbedingung. Winkel darf nicht mehr sein, als also darf nicht irgendwie, soll zum Beispiel höchstens 85 Grad sein, zumindest dem Gradienten. Und wenn der Gradient aber klein ist, dann können wir diese minus 85 Grad auch aufweiten und sagen, okay, dann darf der Winkel auch ein bisschen mehr sein als die 85 Grad, solange der Gradient noch gegen 0 geht. Ja, und das werden wir benutzen beim globalisierten Newton-Verfahren, wie jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Macht die Uhr, das Beispiel 2:33, das machen wir dann erst am Donnerstag. Lassen Sie mich vielleicht da so ein bisschen probieren, wieder die große Einordnung zu machen. Also wie gesagt, das ist eine gewisse Durststrecke, die wir jetzt haben. Also diese Zulässigkeitsbedingung, die Definition 2:28, wie sie da steht, das ist erstmal ein theoretischer Brocken, warum man das da hinschreibt. Und die braucht jetzt so ein bisschen, damit die ihre Schönheit zeigt, diese Definition. Also lassen Sie mich immer wieder probieren, da diesen Lichtstrahl am Horizont zu beschreiben. Warum ist das Ganze toll? Wir werden am Ende, also worauf wir gerne hinaus möchten, was dann so der Höhepunkt von diesen ganzen Geschichten sein wird, ist das globalisierte Newton-Verfahren. Das heißt, wir laufen nicht mehr in Gradientenrichtung, in Minusgradientenrichtung, was diese Zickzacklinien macht, wie Sie auf dem Übungsblatt, was heute rauskommt, sehen werden, sondern wir werden bei dem quadratischen Problem direkt in einem Schritt zum Minimum laufen. Wenn wir das machen, haben wir dieses doofe lokale Konvergenzproblem vom Newton-Verfahren. Dass Sie nämlich beim Newton-Verfahren, das ist ja dann, also habe ich Ihnen gesagt, das stellt sich raus, das ist äquivalent dazu, Newton-Verfahren, das klassische auf Gradient gleich 0 zu werfen. Und wenn Gradient gleich 0, dummerweise ist eins dieser Beispiele, die Sie in der Einführung in die Numerik gesehen haben, wo das Newton-Verfahren einfach zwischen zwei Punkten hin und her springt und einfach gar nicht konvergiert, haben Sie entsprechend keine Konvergenz beim Optimierungsverfahren. Wie kriegen wir das zusammen im Gradientenverfahren? Nun, die Idee ist, Gradientenverfahren konvergiert für jeden Startwert. Das heißt, im Gradientenverfahren kommen Sie auf jeden Fall dran an Ihr Minimum. Newton-Verfahren konvergiert nur lokal. Wenn Sie schon nah genug dran sind, konvergiert es ganz, ganz schnell gegen das Minimum. Also wird die naheliegende Idee sein, wir starten mit dem Gradientenverfahren, bis wir so nah dran sind, dass das Newton-Verfahren einspringen kann und das Newton-Verfahren dann konvergiert. Das Problem ist, dass wir natürlich niemals feststellen können, wann konvergiert das Newton-Verfahren. Im Allgemeinen haben wir keine Abschätzung, wie nah das Newton-Verfahren dran sein muss, damit es noch konvergiert. Und selbst wenn wir die hätten, wären die typischerweise witzlos, weil wir wissen ja nicht, wo das Minimum liegt. Also wir können ja nicht feststellen, wir sind jetzt schon so und so nah dran an dem Minimum, was wir gar nicht kennen. Und deswegen dürfen wir jetzt auf schnelle Newton-Verfahren umspringen. Und alle Konvergenztestverfahren fürs Newton-Verfahren sind komplett heuristisch. Also sich die Folge anzugucken, klappt oft in der Praxis, aber das kriegen sie nicht rigoros hin. Also sie wissen ja nie, ob die Folge nicht doch noch konvergiert, wenn die sich erstmal komisch verhält. Und der große Trick wird deswegen sein, wir nehmen das Newton-Verfahren, gucken uns an, was wäre der Schritt des Newton-Verfahrens gewesen. Und wenn dieser Schritt des Newton-Verfahrens so ist, dass Schritt weiter und Suchrichtung zulässig ist, dann nehmen wir den Schritt des Newton-Verfahrens. Ist das nicht, nehmen wir das Gradientenverfahren. Damit haben wir sichergestellt, dass wir auf jeden Fall konvergieren, denn wir nehmen ja an etwas anderes als das Gradientenverfahren, nur dann, wenn das andere auch konvergiert. Und was wir zeigen werden ist, das heißt, wir kommen auf jeden Fall nah genug dran, und was wir dann zeigen werden ist, dass die Schritte, die das Newton-Verfahren macht, die werden irgendwann zulässig. Das heißt, das Verfahren nimmt automatisch am Anfang nicht die Newton-Schritte, solange es noch nicht darf, aber das Verfahren merkt automatisch, ab wann die Schritte des Newton-Verfahrens in Ordnung sind und wechselt dann automatisch auf die. Und was Sie damit haben, ist wirklich eine wunderschöne Vereinigung von einem global konvergenten Verfahren, in dem Sinne, dass es für jeden Startwert diese Präkonvergenzeigenschaft hat und dem schnellen Konvergenz, quadratische Konvergenzgeschwindigkeit des Newton-Verfahrens. Und der Trick wird eben sein, dass Sie die Suchrichtungen und Schrittweiten, die beim Newton-Verfahren rauskommen, die werden Sie mit solchen Bedingungen darauf überprüfen, ob Sie richtig genug sind, um selbst schon Konvergenz zu liefern, also ob Sie schon nah genug dran sind, damit auch das Newton-Verfahren dann konvergiert. Und das machen wir dann, wir sind noch nicht fertig, bleiben Sie bitte noch draußen. Ja, und das machen wir dann am Donnerstag, und ich danke Ihnen fürs Zuhören.